Crop FM, Ausgabe Nummer 562. Wir schreiben den 23. Januar 2026. Mein Gast heute Abend ist Dominik Görlitz und es geht um das Eisen der Pharaonen. Ja, und wie bei jeder Live-Sendung gibt es auch heute wieder den CropCom. Einfach einsteigen auf der Website von CropFM, cropfm.at, Fragen reintippen. Gebe sie vor allem im zweiten Teil sehr gern weiter. Und die Zoom-Leitung, wie immer offen, einfach auf der Startseite findet man die Links. Man kann reinrufen mit dem Telefon oder über den Webclient. Wir sind gespannt auf eure Fragen. Und wo auch immer und wie auch immer man diese Sendung hört, und es gibt viele Möglichkeiten, ein Besuch auf der CropFM-Website ist eigentlich Pflicht. CropFM.at, dort kommt sie her. Und dort findet man den Newsletter, den Mail, den E-Mail-Link CropFM@moore.at, den RSS-Feed für die News und natürlich auch für die Sendungen und das fast komplette Audioarchiv. Bitte weitersagen, verlinken. Auch einzelne Sendungen kann man verlinken aus dem Archiv mit dem Verkettungssymbol. Und dann gibt's natürlich den orangen Knopf mit dem Herz. Der CropFM-Spendenbutton geht über PayPal-Überweisung oder Bitcoin. An dieser Stelle ganz, ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben und verwenden. Und die Seite ist übrigens werbefrei, also keine Google-Werbung oder irgendwas, was da rumzappelt. Und das Coverbild auch heute wieder gestaltet von Matthias Töpfer. Er arbeitet seit über 40 Jahren freiberuflich als Grafiker, Illustrator, Fotodesigner, alles was irgendwie mit Bildern zu tun hat. Und er ist auch Coach. Mehr von ihm und über ihn und seine Kunst findet man auf atelier-töpfer-mit-oe-geschrieben.de, atelier-töpfer.de. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. Tarek, sau cool, dass du Dominik eingeladen hast. Ich hoffe, er hat genug Zeit eingeplant. Ja, Ben, er ist schon zum zweiten Mal da und ich hoffe, er hat Zeit. Ja, wir werden sie benötigen. Ja, und Erich von Däniken ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Der Schweizer Rundfunk schreibt über den Tod des Bestseller-Autors, der am 10. Januar im Alter von 90 Jahren im Krankenhaus von Interlaken verstorben ist. Ein halbes Jahrhundert lang versuchte er zu belegen, dass die menschlichen Vorfahren von Aliens besucht worden seien. Seine Thesen fasste er in Büchern zusammen. Fast 70 Millionen Exemplare verkaufte er und sie erschienen in über 30 Sprachen. Das ist schon wirklich erstaunlich. Mein Gast Dr. Dominik Görlitz kannte von Däniken sehr gut und sie lieferten sich auch regelmäßig das eine oder andere Wortgefecht. Eines kann man mit Sicherheit sagen, Erich von Däniken hat den Gedanken des Besuchers aus anderen Sternensystemen die Menschen bereits vor Jahrtausenden besucht haben könnten, so weit getragen wie keiner anderer vor ihm und auch keiner nach ihm. Ja, ich hoffe, dass er nun seine Antworten gefunden hat, nach denen er ein wirklich langes und bewegtes Leben lang gesucht hat. Ja, ebenfalls in den News vertreten auf UFOs Anteportas schreibt Wladislav Raab über ungewöhnliche Effekte, die offenbar beim Kidnapping des Ex-Präsidenten von Venezuela beobachtet wurden. Und auf Signallinie, dem Remote Viewing Blog von Stefan Franke, den ich auch sehr empfehlen kann, erfährt man Neues über mögliches extraterrestrisches Leben in unserem Sonnensystem. Genauer gesagt, die Jupitermonde Io und Europa. All das findet man auf der Startseite und da gibt es auch dann die Links natürlich dazu in der News-Sektion von CropFM auf cropfm.at. Ja, und hier geht's gleich weiter mit meinem Gast Dr. Dominik Görlitz und dem Eisen der Pharaonen. Dr. Dominik Görlitz, 1966 in Gotha geboren, Vegetationsgeograf, Experimentalarchäologe, Sachbuchautor, Filmemacher und Vortragender. Mit seinen Abora-Expeditionen sorgte er seit vielen Jahren für Aufsehen und 2007 wagte er eine Fahrt über die stürmischste Wasserstraße der Welt von New York, über den Nordatlantik in Richtung Spanien. Darüber haben wir in der letzten Sendung berichtet. Und das Ganze nämlich auf einem Schilfboot. Wirklich erstaunlich. Und er forschte auch in Ägypten, unter anderem in der Cheops-Pyramide. Da kam es 2013 zu großen Turbulenzen. Wir haben ebenfalls in der letzten Sendung, ich glaube im Oktober letzten Jahres war das, darüber berichtet. Und ja, hallo Dominik.
Ja, einen schönen guten Abend an die Zuhörer und natürlich auch an dich, Tarek. Vielen Dank, hier wieder mit an Bord zu sein.
Genau. Und ehe wir jetzt den Ball in Ägypten wieder aufgreifen, ja, der traurige Anlass, der Tod von Erich von Däniken, am 10. Januar war das, wenn ich das jetzt richtig nachgeschaut habe. Du kanntest ihn persönlich auch? Ich glaube, ihr wart auch befreundet?
Ja, kann man so sagen. Wir kennen uns seit 1992 oder 93. Dann war eine längere Pause und mit Abständen. Dann einerseits durch meine Kongresstätigkeit in Lennestadt im Sauerland, später dann durch den jetzigen neuen Geschäftsführer der AAS, Ramon Zürcher, habe ich also Erich immer wieder getroffen. Und wir sind doch auch gerade mit Hilfe von Ramon immer dichter rangekommen. Aber auch vorher schon. Und ich muss sagen, wir hatten so eine ganz merkwürdige, besondere Partnerschaft, Freundschaft. Wir haben uns inhaltlich nicht sehr wirklich gut, wir haben inhaltlich nicht sehr gut harmoniert, was ich heißt, dass ich nicht in bestimmten Bedingungen, Grundsätzen, auf jeden Fall sind wir nicht allein im Universum. Ich halte es durchaus für möglich, dass einige dieser Legenden, die Erich in den vielen Jahrzehnten seiner Forschung zusammengetragen hat, nur mal ein Stichwort Ceres-Indianer in Kalifornien, halte ich für eine wasserdichte Geschichte. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Da bin ich gar nicht so sehr abgewegt, das konsequent in Frage zu stellen. Aber dass die Extraterrestren alle Kulturen der Welt beeinflusst haben und gerade den Bau der Pyramiden massiv angeleitet haben. Und Erich hat immer sehr cool gesagt, also ich habe nie gesagt, ich, der Erich, dass die Pyramiden von den Aliens gebaut wurden. Die Drecksarbeit haben die Menschen gemacht. Nur die Idee stammt von den Göttern, / Außerirdischen. Und da habe ich eben so meine Zweifel und darüber habe ich mit dem lieben Erich viel debattiert. Und das soll in der Wissenschaft ja auch die Methode sein, dass man nicht die Wahrheit propagiert, sondern dass man versucht, die Evidenzen in Zusammenhang zu bringen. Einig sind wir uns nie geworden, aber respektiert haben wir uns eben sehr. Und das schätze ich auch an den Schweizer Eidgenossen, weil obwohl wir eben uns oft getankt haben, in Anführungsstrichen, am Ende haben wir uns immer an der Bar getrunken und uns nett verstanden und den anderen auch gewürdigt und schätzen gelernt.
Ja, das finde ich super. Also ihr seid darüber übereingekommen, dass ihr euch uneinig seid.
Ja, ich meine, ich habe das bei der letzten Sendung schon gesagt. Ich liebe so Sprüche von Goethe und Schiller als Thüringer. Goethe hat es, also kann man sich sagen, ich glaube jeden, der auf der Suche nach der Wahrheit ist, aber ich vertraue niemanden, der sie gefunden hat. Und das, was uns beide verbunden hat, also er hatte auch am Ende so ein bisschen die Toleranz entwickelt. Heyerdahl und Erich waren sich nicht sehr grün, obwohl sie sich auch, wenn es eng kam, unterstützt haben. Aber Erich hat am Ende schon auch durchaus mir Tribut gezollt, indem er sagt, natürlich gab es intelligente Menschen vor uns. Und natürlich haben die auch gelernt, Schiffe zu bauen, übers Meer zu segeln und auch Kulturelemente zu verbreiten. Und ich sag mal, genauso habe ich gesagt, Erich, natürlich ist die Möglichkeit sehr hoch, dass es hin und wieder solche Kontakte gab. Nur, dass sich die Außerirdischen immer und stets in unserer Evolutionsgeschichte, die ja schon viel früher begann, später in unserer Kulturgeschichte eingemischt haben. Das sind Dinge, das sind Einzelfallentscheidungen und da war ich eben fachlich nicht mit ihm immer einer Meinung.
Es macht uns ja auch ein bisschen klein, oder? Wenn alle großen Leistungen dann irgendwie eigentlich auf Außerirdische zurückgehen.
Ja, ich würde es nicht klein nennen, das hat was mit Humanismus zu tun. Ich meine, und wenn wir auf der Erde unsere Kulturentstehung nicht erklären können, und machen Aliens dafür verantwortlich, dann verschieben wir doch das Problem der Kulturgenese nur auf einen anderen Himmelskörper, der noch weiter weg ist von uns. Was soll uns das helfen?
Naja, was heißt, wenn es so ist, ist es so. Ja, aber,
ja, aber das ist ja die Frage, ist es wirklich so?
Genau,
und dafür das ist halt die Frage. Und das ist ja die Wissenschaft, wo ich sage, ich habe die nicht erfunden, aber Zahlen, Daten, Fakten. Und dann die Interpretation dieser Fakten. Da gibt es durchaus Fakten, die sind interessant und spannend. Ich will das gar nicht negativ darstellen, aber ich will nur sagen, für die Kulturgeschichte, insbesondere beim Bau der Pyramiden, da haben die Aliens meiner Meinung nach nicht die große Rolle gespielt.
Ja, denn es gibt ja eigentlich zu dieser, kann man ja sagen, zu dieser Ancient Astronaut-Theorie, die Erich von Däniken sicher maßgeblich mitgeprägt hat und auf jeden Fall der war, der die wirklich quasi in jeden Haushalt getragen hat. Es gibt da ja eine Konkurrenztheorie und die ist eben, dass diese zugegebenermaßen verblüffenden Bauten und auch, über das wird natürlich sehr viel diskutiert, inwiefern jetzt diese Ausrichtungen, wie genau die wirklich sind, inwiefern diese ganzen Naturkonstanten, die manche in den Pyramiden kodiert sehen, wirklich da drin sind oder wo dann eher vielleicht die Messungen, also das, ja, alles kontrovers, aber zugegebenermaßen zeugt es schon von mathematischem Verständnis, von astronomischem Verständnis etc. etc. Und natürlich dann eben die Frage, ja, woher hatten sie das alles, ne? Und ja, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder von den Alten, ja, oder vielleicht von einer wirklich längst vergessenen Zivilisation, die vielleicht mit uns hier koexistiert. Oder sie sind auf alles selbst drauf gekommen, aber da fehlen halt so ein bisschen die Spuren auch. Ne? Und dann gibt es ja auch immer wieder alte Aufzeichnungen, wo tatsächlich geschrieben steht, ja, also dieses Wissen kam von den Göttern und so weiter. Ja? Ist natürlich jetzt
warum, auch immer, warum denn auch nicht? Ich meine, ich ja, setze das genau. Ja nicht konsequent. Ich sage nicht, das ist total falsch und das ist Plagiat oder falsch fehlinterpretiert. Das muss man wirklich sehen. Das ist einfach mal Stichwort Mahabharata, Flugapparate, die will man, Wilhelmana, so wie die Dinger sich nennen. So tief stecke ich da nicht im Thema. Aber du hast eben das sehr schön angeteasert, diese zwei konkurrierten Thesen. Ancient Aliens oder eben Ancient Civilizations, die im Kollapsen zugrunde gegangen sind, oder Robert Fleischer, die noch ganz tief irgendwo da sind. Auch hier kann ich sagen, muss man sehen, aber gerade die zweite Sache, das ist eben.
Also ganz tief irgendwo da sind, da würde jetzt eher den Heinrich Kusche anführen, als Beispiel,
ja,
aber okay.
Konkurrierende Wissenschaftler. Hier geht es ja nicht um den Forscher, der das Thema bearbeitet, aber man muss es eben nochmal sagen. Ich bin ja promovierter Biologe und ich habe immer schon gesagt in Sendungen, wenn ich irgendwann Bildungsminister werde, wird eine Maßnahme sein, dass jeder Archäologe, jeder Urfrühgeschichtler mindestens ein oder zwei Semester Evolutionstheorie an Universitäten lesen muss. Und wenn man aus der Evolutionstheorie, und da rede ich jetzt nicht von Charles Darwin und diesen ganzen lange veralteten Blödsinn, sondern Leben heißt Veränderung, Pantare, alles entwickelt und bewegt sich. Und wir sind eben als biologische Spezies Jahrhunderttausende älter, als ich als Student in den frühen 90er Jahren an der Uni gelernt habe. Aber wir Biologen haben uns angepasst, unsere Theorien weiterentwickelt. Aber ich möchte hier mal die Herren Archäologen an den Universitäten ansprechen. Ist euch bewusst, dass Homo sapiens schon seit mindestens dem 4. Jahrhunderttausend vor Christus auf der Erde herumläuft? So wie ich und du gebaut sind. In Marokko hat man ja nahe Rabat die ältesten Homo sapiens Funde gemacht. Natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass es vor uns schon frühgeschichtlich komplexe Kulturen gab, vorgeschichtlich muss man ja sagen, die eben möglicherweise auch ein technisches Niveau erreicht haben, was weit über dem steht, was wir heute nachweisen können. Aber wir haben ja Evidenzen, wie vielleicht die Pyramiden oder vielleicht die Antarktiskarten oder die Hinweise von Flugmaschinen in den alten vedischen Texten. Vielleicht ist das eine kollektive Erinnerung an solche hochtechnisierten Zeiten oder Stichwort Atlantis. Ja, man kann ja viel aufzählen. Man sollte mit solchen Legenden verantwortungsbewusster umgehen, weil sie haben immer einen realistischen Kern, was nicht heißt, dass das heißt, augenblicklich, ich will nicht sagen, dass das eben dann mit Lasergeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit fliegende Raumschiffe waren, weiß ich nicht. Aber zu sagen, dass
Casey,
es
wenn man die Casey-Readings hier anschaut, dann waren sie das, ne? Aber ja, keine Ahnung.
Ja, aber ich sag mal, wir werden ja sicherlich ganz am Ende auch nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, was ja vielleicht auch noch in eine weitere Fortsetzung mündet. Ich habe ja selber habilitiert zu Antarktiskarten und mein Professor Manfred Buchholtner, übrigens auch Österreicher aus Graz, möchte ich hier ganz herzlich grüßen am Telefon. Ja, hallo, er sagt, lieber Herr Görlitz, mit Schiffen kriege ich das nicht hin. Lieber Dominik, es bleiben nicht so viele Möglichkeiten. Flugzeuge, wir haben diese modernsten Karten mit radargesteuerten Flugzeugen gemacht, ja. Aber wir können das heute, ja, aber nicht unsere Vorfahren. Im Mittelalter können diese Karten nicht entstanden sein, die eine Präzision einer modernen Karte haben. Wie bitteschön und wann sind diese Antarktiskarten entstanden, wo wir proportionsgenau sind, formgetreu sind, ausrichtungsgetreu, lagegetreu, küstengetreu. Ich weiß nicht, wie viel Getreuigkeiten ich noch aufzählen kann. Diese Geodaten sind nicht von Spinnern erbracht worden. Und diese Karten sind da zu mehreren, nicht zu tausend, aber doch sind mehrere, nicht nur einer, nicht nur zwei, so vier, fünf, vielleicht zehn Stück an der Zahl. Und das kann ich nur als Evidenz nehmen, dass es da was gibt in unserer Vorgeschichte, was wir im Moment nicht erklären können. Aber dass wir im Moment keine Erklärung haben, schmälert nicht die Tatsache ihrer Existenz.
Punkt. Genau, und Stichwort Karten, also was du da gerade ein bisschen angeteasert hast, zu dem werden wir nicht in dieser Sendung kommen, aber das wäre vielleicht eben ein Thema für eine weitere Sendung, das mich sehr interessieren würde. Also es gibt ja viele alte, sehr alte Karten, die teilweise die Antarktis eisfrei zeigen und
auch
so weiter.
Auch die Arktis übrigens.
Oder auch die Arktis. Ja, und keiner weiß eigentlich, woher die kommen. Also irgendwann einmal wirklich ein spannendes Thema. Aber heute wollen wir ja über das Eisen der Pharaonen sprechen und da möchte ich eigentlich den Ball dort aufgreifen, wo wir eigentlich quasi fallen gelassen haben. Eure Forschungen in Ägypten, die dann ja 2013, 14 da zum ziemlichen Eklat geführt haben, wir haben das irgendwie recht gut dargestellt. Und ja, dein Fund von im Magnetit und die darauffolgenden Funde, die nahelegen, Also die hatten nicht nur Eisen aus Meteoriten, sondern die hatten da vielleicht sehr viel mehr, konnten das vielleicht sogar schon verhütten. Und vielleicht war es sogar, konnte man die Pyramiden eigentlich gar nicht bauen, ohne Bleche etc. Vielleicht kannst du da so quasi den Ball wieder aufgreifen von der letzten Sendung. Ich glaube, ungefähr dort haben wir es.
Genau. Was wir zur letzten Sendung nicht hatten, war ein ordentliches Internet. Nicht, weil es jetzt Eigenwerbung ist und zum Himmel stinkt, um Himmels Gottes Willen, aber wer das sich auch mit Bildern angucken möchte, der Tarek hat unten den Link zur nächsten, zu unserer neuen Webseite gemacht, die seit gestern erst wieder funktioniert. Da gibt es einen Ordner Projekte und da ist das Cheops-Projekt drin. Und da könnt ihr euch das jetzt live im Bild mit ansehen. Und die Geschichte hat ja eine sehr lange Vorgeschichte mit Stefan Erdmann und Jan van Helsing, die mich vor Jahren kennenlernten und immer gesagt, oh, mach nichts mit uns, du gerätst in Gefahr. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, wie schnell man da so in so einen Strudel von politischen, diffamierten Anschuldigungen kommt. Auf jeden Fall hat mich Stefan unter der Prophezeiung mitgenommen nach Ägypten, dass da eben absolute Sicherheit ist. Die haben die Karten, die Genehmigungen mit Zahia was gemacht, mit absoluter Übereinstimmung mit dem Supreme Consulate of Antiquity, also der Antikenbehörde. Und ich habe darauf bestanden ja auch, dass ich unbedingt den General Manager vom Gizeh-Plateau, Ali Gabo Omar treffe, was Stefan auch mir realisiert hat, dass ich den Direktor treffe, also den Manager, alles genau im Vorfeld bespreche. Der hat extra deswegen sich auch in die Inspektorenschaft eingetragen. Und so sind wir eben in die Pyramide marschiert, ohne so richtig zu wissen, was uns erwartet. Stefan hatte ganz furchtbar schlechte Analogaufnahmen. Und da bin ich heute hochgekraxelt und wollte mal sehen, was das da für schwarze Zungen an der Decke sind. Wer also parallel mein Internet öffnet, abora.eu Projekte.
Genau, und zwar, wenn man jetzt auf die Startseite geht oder wenn man das aus dem Archiv hört, dann einfach die Sendung maximieren und dann unter dem Ankündertext, also unterhalb vom Bild, dort findet man dann Links. Der eine ist Mission Abora Website und den meiner Matt. Das andere geht dann auf Abora TV. Das ist der YouTube-Kanal, wo Dominik immer wieder zu hören ist. Und Mission Abora Website führt dann auf die Website abora.eu. Und wo muss man dann hin?
Zu Projekten.
Projekte, okay.
Das ist ganz und dann oben. Ist es das erste große Projekt. Ich habe so viele Projekte. Da steht noch nicht mal alles drin. Da sind auch schon die Globen
Cheops, drin. Cheops-Projekt.
Das Cheops-Projekt, genau.
Genau.
Also, und da gibt es dann drei Teile. Das Cheops-Projekt nochmal selber, das Skandal und dann das Hebe-Experiment. Wichtig ist, in das Cheops-Projekt, da sind die Spektrogramme drin. Das sind die XPS-Protokolle. Wie ich eben mit meiner Kopflampe dieses Magnetit im Schein da meiner Lichtlampe, habe ich eben das erkannt. Das kannte ich von Plinius, dem Älteren, der das so wissenschaftlich schon in der Antike, in der späten Antike beschreibt, also um 100 nach Christus, 80 nach Christus. Magnetit kommt von dem kleinen Ort Magnes bei Thessaloniki, weil dieses magnetische Urgestein hat den Schäfern immer die Nägel aus den Schuhen gezogen, deswegen hat dieser Berg einen schweren Ruf gehabt und daraufhin hat eben Plinius als Wissenschaftler dieses Eisenoxid Fe3O4, was sich selber anzieht und Eisen, ja, Magnetit getauft und ich habe das dann vor mir gesehen, ich sagte, ey verdammter, wie sagt der auf Österreich immer, halt mich fest, du hast das vorhin so schön gesagt in der Anmoderation, so einen schönen österreichischen Spruch und da muss ich noch sagen, da war mir klar, wir hatten mit einem Professor aus Turin, Professor Peter Chatter, auch ein Österreicher, haben wir uns, der ist Farbspezialist für ägyptische Malereien, detailliert mit Protokoll vorbereitet. Und das konnte ich alles in die Ecke werfen, weil wir dachten, diese schwarzen Flecken, die man dann im Bild auch schön sehen kann, sind irgendwelche Fackelabdrücke oder irgendwas. Und da war mir klar, metallischer Schwarzglanz ist Eisenoxid.
Genau, und wenn man, also ich habe jetzt das auch in den Chat reingepostet, also einfach auf die Abora-Website, der Link ist unter dem Ankündertext abora.eu, dann auf Projekte, dann Cheops-Projekt und dann, glaube ich, Teilprojekt 1. Ne? Und dort findet man zum Beispiel Dominik Görlitz auf einer wackeligen und sehr langen Leiter in der Pyramide, ist das, oder?
Wo dann hör mir auf, du, die Inspektoren haben uns die Leiter, Gott sei Dank bin ich Schiffsbauer, ich wäre sonst dort ums Leben gekommen. Die hatten solche maroten Kokosstricke, die sind beim Angeschauen schon zerrissen und die hatten keine Knotentechnik, da habe ich erstmal denen ein Palstick beigebracht. Und wie man, ich wäre dort ums Leben gekommen, mit absoluter Sicherheit. Also absolutes Casino. Aber die haben das alles vorher hingebracht, die haben uns das alles bereitgestellt, die waren mit dort, aber man muss sich das vorstellen. der Nachweis von Eisen und was das Besondere ist, auch das sieht man auf den Bildern, diese schwarzen Zungen gehen unter das Bauwerk drunter. Das sieht man übrigens auch in der großen Galerie, wo am Ende dieselben schwarzen Zungen drauf sind. Die sind dann ein bisschen breiter, dafür kürzer, dafür sind es auch keine Granit, sondern Sandsteinblöcke. Aber diese Technologie, die ich glaube, entdeckt und auch nachgewiesen zu haben, ist ja nur eine Theorie, keine Wahrheit. Ja? Dann hat sich dort identisch abgespielt, also Wiederholungsprinzip, Aktualismusprinzip. Und diese Dinger gehen nachweislich unter dem Bau. Und das heißt also, diese Eisenoxidablagerungen können nur während des Baus oder, was noch wahrscheinlicher ist, vor dem Bau da dran gekommen sein. Sonst würden ja die nicht unter die Auflager drunter gehen. Wenn das jemand vorher dran gemacht hätte, um irgendwelche Weltraumexperimente zu machen oder, dann wäre das ja mit dem Abschluss an den Wänden gewesen. Also das geht ganz klar unter das Auflager und damit muss es altertümlich sein und damit bekommen wir den heiligen Gral der Archäologie, für mich zumindest, weil das Vorhandensein von Eisen, so wie es Herodot überliefert, und das Nutzen von Eisen, so wie es Herodot überliefert, löst ganz, ganz viele Bauprobleme. Und ich sage immer so schön bei Vorträgen zu Archäologen, Ägyptologen, keiner baut ein Einfamilienhaus ohne eine Schubkarre, ohne eine Umlenkrolle. Und die müssen sie gehabt haben. Wir sehen Umlenkrollen auf 1000 Jahre alten Schilfbootbildern im Niltal, wo ich beweisen kann, die wussten, wie ein Block funktioniert. Ob der dann aus Holz oder Eisen war, ist jetzt gar nicht so sehr die Frage. Aber das Eisen als Baumetall löst ein Jahrtausendrätsel, weil sobald ich Eisen habe, kann ich Dinge machen, die Holz oder Stricke, Seile oder Rampen nicht imstande sind.
Einfach wegen der Festigkeit.
Ja, du kannst das ziehen, hebeln, keilen. Das ist ja dann der Teil 3 in meinem großen Teilprojekt. Also es geht ja Teil 1 ist, was ist in der Pyramide passiert, 2 ist der Skandal. Und im Teil 3, das kann man sich durchklicken, haben wir dann diese Eisenhypothese umgewandelt in eine Hebetransporthypothese. Mit dem Ingenieur und Sponsor Arne Osmundsvag aus Norwegen habe ich diese Theorie dann dahingehend umgewandelt, dass Arne, ein Rederer aus Norwegen, sagt, Dominik, du hast recht, das sind Eisenbleche, gibt's keinen Zweifel. Und ich weiß, wie sie es gemacht haben. Ich besitze 2 große Fähren, die ich über den Oslofjord schicke. Die eine wiegt 120 Tonnen, die andere wiegt 350 Tonnen. Soll ich dir was sagen? Das Keilen mit einfachen Holzkeilen 5 Arbeiter an einem Tag 1 Meter hoch auf. Ich sage wieder, Arne, nochmal langsam, in Deutschen, der kann auch ziemlich gut Deutsch, der Norweger. Du sagst mir jetzt, dass ein 350 Tonnen schweres Schiff von 5 Arbeitern am einen Tag mit Muskelkraft aufgekeilt geht. Ja, überhaupt kein Problem. Das machen wir schon seit Jahrtausenden als Schiffsbauer. Und die Keile wirken quasi, die überwinden die Schwerkraft. Man nennt das in der Physik Impulskräfte. Da können sie die Trägheit des hebenden Körpers überwinden. Und das haben wir dann mit Hilfe der Traktotechnik, ein weiterer Sponsor, der leider viel zu früh von uns gegangen ist, Wolfgang Schmidt aus Lennestadt, der mir wirklich mein Leben gerettet hat, weil ohne den wäre ich im Oman versauert, weil der hat mich mit Geld dort am Leben gehalten und nicht freigekauft, aber viele Rechtsanwaltskosten bezahlt. Ich wäre total pleite gewesen im Cheops-Skandal, hätte ich nicht wundervolle Freunde, Sponsoren, Menschen gehabt, die Mitleid mit mir hatten, die mich dort im wahrsten Sinne des Wortes ja frei gemacht haben, indem sie die Rechtsanwaltskosten, ich habe ja 2 Berufungsverfahren gemacht, 80.000 Euro hat mir der ganze Spaß gekostet. Aber zurück zum Hebeexperiment. Wir konnten mit nur 2 Leuten, das könnt ihr euch auch da auf der Webseite anschauen, wir werden in wenigen Tagen noch die Filmlinks daneben setzen, dass man sich das auch anschauen kann. Wir konnten in 2 Tagen lernen, wie man mit 2 Leuten nur mit dem Hammer und einfachen Holzkeilen diesen 16 Tonnen und 7 Meter langen Granitblock anhebt. Quad erat demonstrantum, was zu beweisen war. Das heißt nicht, dass die Ägypter das so gemacht haben, bitteschön. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich sage nur, das ist eine Möglichkeit, eine praktische Möglichkeit, wie man mit einfachen Methoden große Leistung vollbringen kann. Das erklärt bitteschön nicht alle Weltwunder, aber das Kardinalproblem des Pyramidenbaus ist nicht in 150 Meter hohen Berg aus Steinklötzen zu bauen, Das ist nicht das Rätsel. Das Rätsel des Baus der Cheops-Pyramide oder eines der größten Rätsel ist, wie haben die Kerle es geschafft, in 40 bis 65 Metern Einbauhöhe 5000 Tonnen Granit hochzubringen? Das ist die Kardinalfrage des Cheops-Projekts. Wie konnte man das im Altertum ohne Flaschenzüge, ohne Rad, ohne Eisenhilfsmittel, ja, nur durch Levitation, sagen ja die meisten, haben levitiert. Ja, natürlich haben die levitiert. Ich habe einen Stein stehen, der steht in Lennestadt. Ich biete jedem, der meint, mit Hand auflegen, 16 Tonnen, 16 Meter hochzuheben, sofort an. Ich komme hin, ich kläre das mit der Parkleitung, der Block gehört theoretisch mir.
Aber klar, das ist, funktioniert natürlich dann nie, wenn man es demonstrieren möchte. Aber es gibt ja zum Beispiel, wie heißt der? Da gibt es ja einen in Amerika, der
Coral Castle.
Castle, genau. Ja. Aber okay, na, das ist ja dann immer, also ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. André Kramer hat den ja auch ein bisschen heimgehämmert, als ich da mit ihm eine Sendung über die ganze Thematik gemacht habe.
Das Es gibt aber auch im Internet andere Filme, wo
das Hauptargument dafür, dass es Aliens sein müssen, ist ja sehr oft, wie sollen sie denn das gemacht haben? Ne? Wie sollen die denn diese Riesenblöcke angehoben haben? Und du zeigst dem da jetzt auf Teil 3, den habe ich jetzt auch verlinkt, eine Möglichkeit, die ihnen zur Verfügung gestanden wäre, wenn sie Eisenbleche gehabt hätten, aber dann gibt's zumindest eine Möglichkeit, ne? Genau. Wie diese Pyramide auch schon vor tausenden Jahren hätte gebaut werden können. Das beantwortet nicht die Frage, warum sie das gemacht haben. Das ist nämlich mein großes Fragezeichen, aber okay, vielleicht kommen wir zu dem noch. Oder
können wir gerne tun, aber lass uns bitte ganz kurz bei dem Punkt bleiben. Ja. Ich kann nur jeden empfehlen, lest die alten Herodot, Diodor, Strabon, diese alten waren nicht alt und bekloppt, nur weil sie vor 2500 Jahren gelebt haben. Die haben so viel Wissen gehabt. Die waren so weit und so breit gebildet. Und Herodot, und ich muss da unbedingt eine Bresche für Herodot brechen. Moderne Archäologen nennen Herodot den Vater der Lügen, weil er auf die bakschischgierigen ägyptischen Priester reingefallen sei, der ja alles geglaubt hat, was sie gegen Geld ihm gesagt haben. Das ist, stimmt nicht. Cicero nannte Herodot den Vater der Geschichtsschreibung und das möchte ich unbedingt untermauern, weil Herodot sagt wichtige Dinge. Erstens, die haben mir das als alten Papyri vorgelesen. Gehen wir da noch drauf, es ist aber nicht wichtig. Zweitens, Herodot hat aus diesem Papyri gelernt, und das beschreibt er detailliert, die vorbereitenden Arbeiten des Pyramidenbaus waren genauso aufwendig wie der Pyramidenbau selbst. Und er beschreibt, dass sie 10 bis 12 Jahre alle Steinblöcke ranbringen mussten, ehe sie begonnen haben. Und das macht Sinn mit der Keilhebetechnik oder von mir aus Levitationstechnik, ist mir egal. Nur wenn du die Steine bei der nullten Schicht in die Mitte der Pyramide stellst oder ziemlich in die Mitte, du musst dir vorstellen, der Stumpf hat unten in der nullten Schicht eine Fläche von 6 Fußballfeldern. Das haben die mit 7 Millionen Tonnen Granit und Kalkstein als Fundament erstmal glatt gezogen. Und darauf haben sie eine 7 Millionen Tonnen schwere Pyramide gebaut. Ich höre die Stimmen hintergrund, wie geht das und so weiter. Möchte jetzt nicht drauf eingehen, weil mir geht es erstmal nur um die Bauhypothese. Aber hier bestätigt sich zum ersten Mal Herodot, indem er sagt, nur wenn man es von Schicht zu Schicht, also von der nullten Schicht zuerst beginnt, vom Erdboden mit hochzunehmen, dann hast du die Chance, das mit hochzubringen. Es war niemals möglich, weder durch Rampen, Spiralrampen, Wendelrampen, Innenrampen, Außenrampen, bla bla bla, undenkbar, das über die Außenseiten nachträglich in etwa 60 Meter Höhe zu wuchten. Vergiss es. Unmöglich. Es geht also nur so, wie Herodot das überliefert. Ja, und da gibt's wieder einen Österreicher. Ich habe irgendwie mit Österreichern eine ganz schlimme Verbindung, aber der ist leider auch schon verstorben, 2015. Professor Oskar M. Riedel, ein Architekturprofessor aus Wien, der hat ein Buch geschrieben, Die Maschinen des Herodot. Dieses Buch ist das genialste Buch, außer meins natürlich, über das Cheops-Projekt, logisch. Aber ich habe die Hälfte von dem Professor Riedel zitiert, weil der hat das als erster hervorgehoben. Riedel, sein Problem, der hat es im Jahre 2005 geschrieben, das Buch, dass er eben noch keinen Eisennachweis hatte. Das war der letzte Missing Link, der dem Riedel gefehlt hatte. Sonst hätte er schon das Jahrtausendrätsel des Anhebens dieser 5000 Tonnen Granit gelöst. Insofern möchte ich mir das nicht die Krone selber aufsetzen. Ich entschuldige mich für meine große Klappe. Aber wir haben schon ganz gescheite Leute dran gearbeitet. Und das wird von vielen Amateurforschern ja auch immer wieder entweder nicht gelesen oder nicht richtig zur Kenntnis genommen. Es muss ja irgendwie gebaut worden sein. Es ist ja da. Und was ich gesagt habe über die Papyri, ganz wichtiger Fund aus dem Jahre 2013. Aber weil der so verklebt war, hatte man Zugriff auf die Texte erst 2018. Dieses Mal war es ausnahmsweise keine Österreicher, die das entdeckt haben, sondern Franzosen, die 2013 und dann 2018 den Papyrus von Wadi al-Scharf endlich lesen und veröffentlichen konnten. Das ist ein Reisebericht oder ein Arbeitsbericht über 6 Wochen lang vom Bau der Pyramide von Cheops, Khufu. Da wird über 6 Wochen lang genau beschrieben, welche Routen haben die Steine genommen, wie viel Arbeiter war nötig, um die Tura-Kalksteinblöcke für die Verkleidung zu machen. Da ist genau beschrieben worden, wie die belohnt wurden, wie sie bestraft wurden, wenn sie zu wenig Steine geliefert haben. Der beschreibt Kupferreiserouten, wo sie für die Steinbrucharbeiter im Mokattam-Gebirge aus Arabien auf der gegenüberliegenden Seite Kupfer geholt haben, um das nach Ägypten zum Pyramidenbau zu holen. Dieser Papyrus wird von den gesamten Amateurforschern und ich würde sagen ebenso vielen Ägyptologen übersehen, nicht zur Kenntnis genommen, weil dieser Papyrus gibt der Pyramide einen Zeitpunkt. Das ist genau datiert worden. Und auch das bestätigt relativ auf Jahrzehnte genau die Überlieferung von Herodot. Das Ding ist C14 datiert worden, das ist chemisch analysiert worden, dass es kein Fake ist, weil es ist ja aus einem verschlossenen Grab am Wadi al-Scharf am Roten Meer entdeckt worden, mit dem Schiffsbegräbnis, ähnlich wie bei den Wikingern, nur 4000 Jahre früher. Und ich würde nur sagen, diese Dinge muss man als Wissenschaftler ganz sorgfältig zusammentragen. Und daraus ergibt sich dann eben ein Bild, was nur ein Schönheitsfehler hat, und da komme ich jetzt drauf, und auch da muss ich demütig bleiben, dass wir haben ein Problem mit dem Cheops-Projekt. Wir finden keine Eisenverhüttungsspuren im Niltal. Weder in Oberägypten, Mittelägypten und in Unterägypten gibt es nur eine Eisenverhüttung. Auch da sieht man ein Bild auf der Abora-Seite, Abora 4. Ich muss es noch besser verlinken. Die Webseite ist ganz neu, wo wir selber mit Professoren der Universität Freiberg und Universität Berlin, mit Studenten, die ihre Doktorarbeit darüber geschrieben haben, wie die Alten Eisen herstellen konnten. Und das ist eben unglaublich. Professor Bernd Lüchertz von der Bergakademie Freiberg hat mich in Kontakt gebracht mit dem Professor Pleiner aus der Universität Potsdam, der ist aber auch schon wieder 2015, weil er so alt war, verstorben. Pleiner hat über 8000 Ausgrabungen studiert im vorderasiatischen Raum und kommt zu der Schlussfolgerung, dass bereits im 6. Jahrtausend vor Christus im nördlichen Mesopotamien, was in Richtung Transkaukasus weist, schon die Tell-Samara-Kultur die Eisenverhüttung gelernt hatte. Und das ist eben, was Strabon sagt, was Herodot sagt, was noch ein weiterer Gelehrter, der mir gerade aus dem Sinn gefallen ist, die sagen, alle Stoffe, die es im Ägypten nicht gab, haben die Ägypter über Seefahrten bezogen. Sei es die legendäre Reise der Hatschepsut nach Punt oder er nennt das edle Materialien. Er sagt nicht Gold, Bernstein, Bronze, Silber oder Zinn. Er nennt es edle Metalle, edle Materialien. Und da ist er sehr präzise. Und die Archäologen sagen schon wieder, Görlitz, bleib doch mal locker. Die konnten nicht mit so einem Schiff im Alten Reich dort hochfahren und Eisen holen, wie du glaubst. Und was heißt ich, was glaube? Ich bin kein Gläubiger, ich bin ja kein Katholik, ich bin Naturwissenschaftler. Ich habe dann 10 Jahre später fast eine Expedition gemacht mit meiner Abora 4-Expedition, nachdem ich mit russischen, georgischen, armenischen und ukrainischen Archäologen in Kontakt kam, die mir gesagt haben, so wie es Herodot und Aichylus, das fällt mir der Name wieder ein, beschreiben, lag die Anfänge der Eisen- und Stahlentwicklung im östlichen Schwarzen Meer, so ein Gebiet von der Nordosttürkei, Georgien bis nach Armenien rein. Und russische, also damals Sowjet, Archäologen haben mit armenischen Archäologen eine Stätte etwa 20 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, die heißt Metsamor, bei Jerewan ausgegraben. Über 200 Hochöfen, die wurden, da gibt es ganz widersprüchliche Meinungen darüber, zwischen 3000 und 1500 vor Christus datiert. Moderne Archäologen würden das ablehnen heute, weil die Datierungsmethoden da noch nicht so präzise waren. Aber es gab eine armenische Professorin, die in Oxford tätig war, mittlerweile auch wieder tot, aber die war bis in ihr 90. Lebensjahr aktiv und hat dort nur 700 Meter von den Hochöfen entfernt ein vorzeitliches Observatorium gefunden und sie konnte genau mit Hilfe der Präzision einen Sirius-basierten Kalender nachweisen, den es nur in Ägypten gegeben hat, nirgendwo anders auf der Welt. Und das passt eben alles zusammen. Deswegen habe ich dann mit Russen angefangen, Abora 4 zu organisieren, um aus dem Transkaukasus, wie Herodot, Aeschylus, Strabon das beschreiben, rüber zur Donaukultur zu fahren. Von dort aus sind wir dann weitergesegelt nach Troja, wo ich schon sagte, Professor Rüstem Aslan hat mir im Interview gesagt, natürlich hat der Herodot recht, wir haben in der Türkei Eisenschwerter gefunden, über einen Meter groß, datiert auf 2300 vor Christus. Das ist 700 Jahre vor dem geglaubten Beginn der Eisenschmelze durch die Hethiter, weil die Archäologen quasi gebetsmühlenartig immer wieder sagen, es gab kein Eisen. Erst die Hethiter haben gelernt, irdisches Eisen zu verhütten, wo ich sagen muss, liebe Herren Archäologen, geht nach Potsdam, sucht nach dem Vermächtnis von Professor Pleiner. Der Herr Pleiner hat tausende Grabungen durchgesichtet, Protokolle gemacht, mit den Geologen auch in der Bergakademie Freiberg zusammengearbeitet, weil der Professor Bernd Lüchers mir seine Habil-Schrift gegeben hat, wo er ganz viel gemacht hat zum Thema Eisenverhüttung im Altertum und früher. Das ist keine Erfindung durch die Ägypter. Und die Ägypter selber waren es nicht, denn als ich mich auf die Suche nach dem Eisen der Pharaonen begab, bin ich eben wieder über Herodot, später über Strabon und Aeschylus gestolpert, die das genau beschreiben. Die haben das Zeug aus dem Transkaukasus, also östliches Schwarzes Meer, geholt. Und das haben wir dann 7 Jahre später mit Abora 4 nachgewiesen. Wir sind dann leider nicht in Sotschi gestartet. Wir sind dann aus zolltechnischen Querelen nach Bulgarien gegangen, aber das ist ja nicht ein unbekanntes Territorium. Bulgarien ist ja Varna-Kultur, Donaukultur, eine der vielen Donaukulturen, ist ja dort zur ältesten Goldkultur der Menschheit aufgestiegen. Wird ja für unseren zweiten Teil wichtig. Und auch dort haben bulgarische Archäologen ägyptische Artefakte gefunden, die genau das bestätigen, was der Olle Herodot gesagt hat. Weil Herodot nennt Pharao Sesostris I., das war so knapp 2000 vor Christus, also 1970 vor Christus, beschreibt Herodot, dass Herodot ins Schwarze Meer gesegelt ist mit einer riesigen Flotte, um die Nachschubhäfen zu sichern. Herodot sagt nicht, er hat diese Dinge entdeckt oder erkundet. Er sagt, nein, er ist dorthin gefahren, um Krieg zu führen mit den Leuten, die im Phasisland die Ägypter blockiert haben. Und was haben bulgarische Archäologen gefunden? Ein ägyptisches Siegel und ein Skarabäus von dem Großvater von Sesostris I. an der Küste des Schwarzen Meeres in so einem Kurgan-ähnlichen Grab. Sicherlich war nicht der Sesostris Großvater in dem Kurgan drin, aber das sind natürlich Begleitfunde, die da irgendwie mit reingekommen sind. Und ich sage es nochmal, der liebe Professor in Troja hat das ja 1:1 mir gesagt, quad erat demonstrandum, ab der 4. Dynastie müssen die Ägypter solche Informations- und Materialnachschubwege gebracht haben. Und da sind wir wieder bei der Paleoseti, der Erfinder oder der Begründer des SETI-Projekts der NASA, Carl Sagan, hat ja diesen wichtigen Satz gesagt: The absence for an evidence is not an absence for the evidence. Also das Fehlen eines Beweises ist kein Beweis für das Fehlen eines Beweises. Und dass wir keine Schlacken finden, ja natürlich, die Ägypter haben es nicht gemacht, sondern sie haben das durch Fernhandel entweder auf dem Land über das Transkaukasusgebiet bis runter in die Levante oder eben, wie Herodot beschreibt, Aeschylus und Strabon über echte Fernhandelsreisen das Material exportiert und importiert. Und das wird durch alle Dinge, die ich eben seit 10 Jahren da forsche im Cheops-Projekt, mehr oder weniger bestätigt. Ich will nicht sagen bewiesen. Beweisen ist immer so ein hartes Wort.
Also du sagst selbst, die Pharaonen selbst hatten jetzt gar kein Eisen, aber sie haben es zumindest, sie wussten, wo sie es kaufen konnten. Und du hast ja auch, du bist ja dem Eisen quasi auch hinterher gesegelt. Und das möchte ich jetzt eher noch besprechen. Aber im Chat kam eine recht interessante Frage, die sogenannte Polymer-Theorie. Also da gibt es ja diese Theorie, dass diese Steine quasi in situ gegossen wurden. Und es gibt ja in der Tat diese, es gibt ja viele solche Mauern, und ich habe selbst welche gesehen in Gizeh, wo unregelmäßig geformte Steine wirklich nahtlos aneinander passen und die dann teilweise auch alle so eine Nase haben, also so wie... Mhm. Also wo ich sage, also die einzige wirklich gute Erklärung, die man da jetzt wirklich, oder die ich je gehört habe, ist eigentlich, dass diese Steine halt wirklich in dieser Form gegossen wurden. Ne? Glaubst du, dass das vielleicht auch bei den Pyramiden selbst zum Einsatz gekommen sein? Also glaubst du erstens einmal, dass es überhaupt gibt oder dass das überhaupt angewendet wurde? Und wurde es vielleicht auch beim Bau der Pyramiden angewendet?
Ja, also ich sag mal, glaubst du, das darf ich als Wissenschaftler nie sagen, gell? Aber
Was ist deine Meinung dazu?
Ich halte es für technisch als eine Möglichkeit, schon nicht als total absurd, aber ich möchte dem Fragesteller dann die Frage stellen. Wir wissen ja durch Materialanalysen, ob das als Geopolymer oder als echter Block kam. Die Steinbrüche waren definitiv in Aswan. Das kann man ja mit einer Spektrographie zeigen, Elementanalyse. Wir wissen, die Granitsteine, ob als Polymer oder als reiner Block, kamen aus Aswan. Das ist Fakt. Aber jetzt muss man eben wirklich die Gegenprobe. In der Wissenschaft geht es nicht darum, richtig oder falsch, sondern immer auch gleichzeitig eine Gegenthese aufzustellen. Sagen wir mal, die haben viele Steine gegossen. Auch solche Granitbalken, was ich selber nicht glaube, um jetzt mal das böse Wort zu sagen, würde das ja bedeuten, dass man, bevor man den Stein gießt, große Granitfraktionen erstmal zu einem Granitkies zermalmen muss, um dann das einzuschalen oder wie sie es einmal gemacht haben, um dann diese polygonalen, sehr komplexen Formen zu gießen.
Aber das Transportproblem wäre damit eigentlich gelöst, ne? Weil du kannst dann
Mehl
kannst dann in kleinen Portionchen anliefern.
Ja, ne? Aber wir haben doch da Bilder dazu. Wir haben echte ägyptische Bilder, wie die 100 Tonnen schweren Obelisken auf zwei Schiffen, und auch Herodot beschreibt es so ganz nebenbei. Also so schwer sind nun die Granitbalken auch wieder nicht. Die kleinsten sind so, du hast gesagt 20 Tonnen, das reicht nicht. Ich würde sagen so 30. Die Dinger sind gleich groß in der Länge, aber variieren in der Breite und in der Höhe. Dadurch kommen eben solche Divergenzen so von 40, 80 Tonnen, manche meinen sogar 90 Tonnen. Das kommt daher zustande, weil wir nicht genau wissen, wie tief ragen die ins Mauerwerk ein. Da gab es einen Carrizel, der hat dazu geforscht, das war ein französischer Architekt, der hat das dann ausgemessen, hat also leichten Spalt geöffnet, hat mal geguckt. Aber lassen wir das Thema, sag mal, 40 bis 80 Tonnen, das ist nun keine Superlast. Ja? Die Ägypter stellen das dar. Wir wissen, die Ramses-Stelen, die mitten in der Landschaft rumliegen, 1500 Tonnen, ja, so ganz nebenbei. Das sind andere Gewichte. Also die haben, wenn man jetzt mal die Alien auslässt, andere Dinger gemacht. Wir wissen das aus Beschreibung von Herodot. Es gibt einen sehr schönen eine Darstellung auf dem Papyrus, wie sie so eine Kolossalstatue auf dem hölzernen Schnitten transportieren. Wir haben sehr schöne Darstellungen aus dem Mittleren Reich, auch aus dem Neuen Reich, wie zwei Schiffe so einen Granit-Obelisken auf dem Nil transportieren. Ja, also da gibt's Evidenzen, da gibt's Funde. Und ich möchte sagen, wenn du Eisen hast, ja, und jetzt kommt eben das, diese selbsterfüllende Prophezeiung, und keine Kupfermeißel, und wir wissen durch ein Blech, habe ich vielleicht schon erwähnt oder auch nicht. Auch das könnt ihr euch anschauen in dem Bereich Keil-Heber-Experiment. Howard Weiss, der die berühmt-berüchtigte Cheops-Kartusche gefunden hat, in der obersten Entlastungskammer in der Cheops-Pyramide, hat einen Kollegen mitgehabt, der heißt Coronel Hill, der war bei der Armee. Und der hat mit Eisenstangen die Länge der Schächte ausgemessen und hat festgestellt, nach 56 Metern war Schluss. Der südliche Luftschacht, der irgendwie zur A Cappella hochgeht, oder es war nicht der Orion, Es ist eines der Wintersechsecksterne, ich habe den Namen jetzt vergessen. Es kann auch Sirius gewesen sein, der südlich vom Orion steht. Wesentlich ist jetzt, dass er festgestellt hat, das ist zu kurz. Der hat mit dem Satz des Pythagoras und mit dem Kosinussatz ausgerechnet, dass die Öffnung bei 61 Meter liegt. Es fehlen also 4 bis 5 Meter. Und auch das bitteschön, ganz wichtig für die Zuhörer. Die Pyramiden waren noch 1832 vollständig von den Granitsteinen bis zur Höhe mit dem Tura-Kalkstein bedeckt. Also die sahen damals ganz anders aus als heute. Die waren noch absolut glattwandig. Diese Steine wurden erst im späten 19., frühen 20. Jahrhundert abgebrochen, um daraus die modernen Kathedralen, die Moscheen zu bauen. Die stammen aus den Pyramidensteinen. Und entscheidend ist, dass der Howard Weiss und Coronel Hill dann mit 500 Kilogramm Sprengstoff ein Riesenloch in 60 Meter Höhe gesprengt haben, um dann an das Ende des südlichen Luftschachts zu kommen. Und die haben 6 Steine weggesprengt und dann hat er mit so einer Taschenlampe, die es im 19. Jahrhundert schon gab, da reingeleuchtet. Oh, da glänzt ja irgendwas silbermetallisch. Das kenne ich, das sind Eisenrückstände. Und hat mit einer Zange, mit einem Haken, ein über 1 Kilogramm schweres Eisenblech rausgeholt. Was damals definitiv hinter den Casing Stones verschlossen war. Was sagen heute Ägyptologen? Naja, das könnte die Römer und die Araber da reingesteckt haben. Wie bitte? 6 Steine weggesprengt, in 56 Meter Tiefe, ausgehend von der Königskammer. Natürlich ist das ein authentisches Blech. Die Authentizität wurde durch 2 Materialforscher 1989 in London im Britischen Museum attestiert. El Gayar und Jones heißen die beiden Archäologen. Die haben genau dieselben Messungen erhalten wie wir. Das ist ein primitives Eisenblech, vermutlich im Rennverfahren hergestellt und dann als Eisenlupe ausgehämmert worden war. Das kann man sich alles später nachlesen. Das werden wir alles noch in die Webseite reinstellen. Ich will nur sagen, wir haben das Blech. Das Blech war ehemals aus 5 Eisenblechen feuerverschweißt worden. In der Mitte waren stahlgehärtetes Blech, also es hatte 2% Kohlenstoff. Das war ein Biegeblech. Das kann ein Rest meiner Transportplatte gewesen sein. Oder die haben dann das Ding zersägt und haben überall noch Klammern reingemacht. Auf jeden Fall haben die beiden das klar dokumentiert. Unter Ur- und Frühgeschichtsforschern wird dieser Fund als authentisch angesehen. Ägyptologen lehnen diesen Eisenfund kategorisch ab. Die sagen, das waren die Araber, die das da reingesteckt haben. Völliger Blödsinn, war ja 3 Meter tief unter den Steinen verborgen. Und dieses Eisenblech untermauert meine Cheops-Theorie. Natürlich hatten die Eisen und natürlich haben sie es zum Bau der Pyramide eingestellt. Und wenn ich Eisen habe, kann ich mir Meißel bauen, vor allem mit gehärteten Eisen. Das haben die beiden Engländer in dem Blech nachgewiesen. Dann habe ich natürlich die Meißel. Und wir sehen in den Steinbrüchen in Aswan ganz klar 4-eckige, regelmäßige Löcher, die ringsherum angeordnet sind. Wer das einmal gesehen hat, erkennt sofort, was ich meine. Und da haben die dann natürlich einerseits mit Eisenmeißeln diese Flöcke dafür vorbereitet, weil die das dann mit gequollenen Holzflöcken gesprengt haben. Eine Methode, die übrigens in Europa noch im 18., 19. Jahrhundert angewandt wurde, um Granit und auch andere Gesteine wie Basalt zu brechen. Weil der Quellungsdruck in den Atomkräften, ich bin da kein Physiker, da gibt es so Wahlskräfte. Bei Quellung sind die Kräfte so groß, dass sogar massive Steine sprengt. Und wir haben fürs Cheops-Projekt am Thuner See in dem kleinen Dorf, ja, das Kleinstädtchen am Thuner See, südlichen Ende, ganz in der Nähe, wo Erich von Däniken, auch Ramon heute noch wohnt, aber auf der anderen Seeseite gibt's eine kleine Firma, die hat sich spezialisiert auf das Schneiden von Lithiumkristallen. Die machen also auf Deutsch gesagt CDs aus solchen und auch hier so Chipträger. Das hat einen Namen, fällt mir aber nicht ein. Und die schneiden mit Eisendrähten diese viel härteren Lithiumkristalle. Ich glaube, die haben nach der Mooshärte fast 8. Granit schafft es so auf 6,5, je nachdem, was für Konglomerate dran sind. Also Granit ist immer an geologischen Lagerstätten unterschiedlich hart. Und wir haben dann mit echten Granit aus dem Erzgebirge, der zumindest die identische Färbung hat wie Aswan-Granit, Blöcke geschnitten. also auch 30 Zentimeter tief, nicht einfach nur hier so ein dünnes Blech. Aber das Entscheidende ist, wir haben dieselben Schnittbilder reproduziert, die wir in Ägypten ringsrum an der Cheops-Pyramide finden. Identisch. Was heißt das? Und das war für mich ganz entscheidend. Das habe ich nicht selber studiert. Das habe ich alles von dem Geschäftsführer dieser Firma gelernt. Der weiß da 10.000 Mal mehr als ich. Ich bin nur Student, der die Fragen stellt. Und der hat mir beigebracht, Dominik, es ist nie wichtig, ob das ein Eisendraht ist, eine Kupfersehne oder einfach nur ein Strick. Du kannst mit genug Zeit und wenig Energie alles schneiden. Entscheidend ist das abrasive Trennmittel, weil wir Lithiumkristalle schneiden, müssen wir natürlich ein Material nehmen, was mindestens die gleiche oder höhere Mooshärte hat als das zu trennende Objekt. Wenn es um Granit geht, reicht Quarzsand. Und der ist, ich habe dem die Bilder gezeigt, der hat sich das Schnittbild angeguckt, was wir übrigens reproduziert haben, und hat gesagt, das sieht aus, das waren Quarz beschichtet mit Honig und Birkenleim und also Kleber bestrichene Seile, weil die Seile waren, die haben zwar super präzise geschnitten, aber die Seile haben so 2 Millimeter Durchmesser gehabt. Also die Schnitthohlkehle war so einen halben Millimeter, dreiviertel Millimeter. Also das Seil muss ungefähr 2 Millimeter dick gewesen sein. Aber wenn du das mit wenig Energie, und er hat gesagt, das Geheimnis liegt nicht am Trennen, dass du Stahl brauchst, sondern mit wenig Energie rüber und über, so schneidest du jedes Material. Und wir haben dann die Theorie mit dem zusammen aufgestellt, dass die früher Spinnenseite genommen haben. Gerade die afrikanische Weberspinne hat die besten, hochfestesten Fäden auf der Welt. Die kleben übrigens wie Hubatz. Da kannst du also einfach in Saharasand gehen, rollst die Spinnenseite. Und wir haben antike Überlieferungen aus römischer und griechischer Zeit, dass die eben solche Spinnen geerntet haben, um also Kriegsverletzungen zu nähen. Also wo die so Schwertwunden hatten, weil die Spinnenseite ist auch antiseptisch, da entzündet sich nichts, das steht alles in historischen Büchern, hat der mir erzählt. Und er sagt, die haben, da gibt es Überlieferungen, aber ich habe die Quelle nie gefunden, der hat aber beinhart geschworen, dieser Schweizer, und das sind ja Eidgenossen, das sind ja keine Hayopais, die irgendwo aus der Kiste rausgekommen sind. Er sagt, er hat in der Jugend ein antikes Buch, es ist zwar deutsch, aber es berief sich auf antike Quellen, dass sie da sogar Schutzhemden damit geknüpft haben. Also das, was im Herr der Ringe, das Mithril, Drachenseite, das hat es wahrscheinlich wenigstens in der Antike gegeben. Ich will nur sagen, das könnte man so interpretieren, dass auch die alten Ägypter schon solche Techniken hatten. Aber der sagt, so wie das Schnittbild aussieht, wo wir also glatte Schnitte haben, senkrecht durch den Granit durch, ohne Dellen, ohne Abweichungen, sagt er, das haben die mit einfachen Handseilen gemacht, Hanfseilen, die mit Honig oder Kleber bedeckt waren. Da gießt du von oben einfach nur Wasser und Sand rein. Und dann geht das ganz von alleine. Was du nicht machen darfst, Druck geben. Und die schneiden diese CD-Rohlinge, wir haben das gefilmt, am Granit, mit nur 1 Watt Leistung. Weißt du, wie wenig 1 Watt Leistung ist? Mhm. Eine Taschenlampe hat 100 Watt mehr. Ja. Also ganz wenig Energie.
Ein paar Kommentare aus dem Chat. George schreibt da, ist schon vor einiger Zeit, Eisen erklärt nicht eine beispielsweise perfekte Geometrie, einen Gigantismus oder diverse Bohrkerne in besonders hartem Material. Okay, kannst du da was dazu sagen? Dann der Hiltibold schreibt, Herodots Erzählungen sind qualitativ durchwachsen, teilweise hochwertige Informationen, teilweise aber auch Unsinn. Zum Beispiel schwarze Menschen in Afrika und Indien hätten schwarzes Sperma. Okay.
Ja.
Und
das ist ja richtig. Dann also, lass uns ganz, ganz, ganz kurz noch. Also der liebe Herr, natürlich hat er recht. Natürlich darf man nicht Herodot als Dogma nehmen oder als Zwangsjacke und sagen, der hat das wirklich alles genau recherchiert und alles überall genau. Nein, man muss wirklich von Fall zu Fall da auch mit der kritischen Brille drüber gucken. Aber vieles, was ich versucht habe zu überprüfen, hat relativ gestimmt. Natürlich, absolute Wahrheiten gibt's nicht, schon gar nicht bei Herodot.
Ja. Und Eiskristall schreibt, Geopolymere sind bis in die Neuzeit hergestellt worden. Bei einer Ausstellung von Sakralkunst im Schloss Eckenberg, wieder in Graz, wurden viele Heiligenstatuen aus Steinguss gezeigt. Diese Handwerkskunst ist leider verloren gegangen.
Hat er mit Sicherheit recht, weil wir sind ja ein bisschen abgekommen, Davidowitz und so weiter. Ich habe einerseits an der Cheops-Pyramide nicht, aber an den beiden Taltempeln, die Chefren zugeschrieben werden, die der nie gebaut hat, aber das ist ein ganz anderes Thema. Da gibt es so ganz kleine, im unteren Bereich, wo die Granitblöcke aufsetzen, da gibt es, ja, ich will nicht sagen Reparaturen, aber da wurden die Fundamente verbreitert und wie so Wasserkanäle gebaut, damit das Regenwasser abfließt. Da muss ich schon sagen, drei Teufelsnamen. Also das sieht für mich aus, als wäre es wirklich damals gegossen worden. Und ich habe noch ein besseres Beispiel. Das ist aber von der anderen Seite des Atlantiks in Tiahuanaco, wo wir die gleichen Megablöcke haben. Und das nicht in Granit, sondern Anthrazit, was aufgrund der geologischen Lagerstätte etwa so 30 Kilometer Luftlinie von Tiahuanaco, das muss man sich erstmal geben, von einem fast 5000 Meter hohen Vulkan runter an den Titicacasee gebracht wurde, dann wurden diese riesigen, ebenso großen, vielleicht sogar größeren Anthrazitblöcke über den Titicacasee mit riesen Schilfbooten geschippert. Gibt's Legenden von den Inkas, die das beschreiben. Und dann wurden diese riesen Blöcke auf die Acapana-Pyramide in Tiahuanaco hochgeschleppt, vielleicht mit meiner Keilhebetechnik. Das war nur ein Spaß, gell? Eisen hatten die wahrscheinlich nicht. Aber egal, wir haben ja auch das mit Holzkeilen gemacht. Aber da gibt es Reparaturen an diesen Anthrazitblöcken. Da haben die ganz viele so, manche meinen Nischen, andere meinen Kalendersysteme oder beides. Und da müssen regelmäßig Dinge auch abgebrochen sein. Da drin sind mit schwarzen Anthrazit Reparaturen gemacht wurden, da kann ich nur sagen, natürlich müssen die sowas gekannt haben, weil das kann kein Steinmetz aus meiner Sicht, dass man dort wirklich Kilogramm große Reparaturen mit Anthrazit macht, wo der Formschluss wie bei einer Amalgamplombe so präzise ist, wie hätte das ein Steinmetz machen können? Das haben die eingeschaltet und dann mit Anthrazitgesteinen mit dem unbekannten Bindemittel gehämmert. Da gibt's ja angeblich auch Legenden in Südamerika, die ja solche Techniken von Papageien abgeschaut haben wollen. Viele Zuhörer werden sich damit beschäftigen, werden das kennen. Warum nicht? Aber einen ganzen Pyramidenblock.
Techniken von Papageien abgeschaut?
Also, und zwar gibt es Überlieferungen, dass Kolonisten, also Konquistadoren gesehen haben, wie Papageien an große Felswände geflogen sind und haben mit unbekannten Pflanzen den Granit erweicht, um dann diese Mineralien aufzulecken.
Okay, weil, also,
Stein, und weil, ja. Weil der Amazonas ist ja ausgespült, da ist ja, deswegen gibt's ja dort keine Erde, weil die Bio, also da regnet es so stark, dass der erstmal alles wegspült und die paar Nährstoffe, die beim Fäulnis da liegen bleiben, werden ja von den gigantischen Waldsystemen sofort wieder aufgebraucht und ökologisch verarbeitet, also verstoffwechselt, sodass die Böden mineralarm sind und die Vögel, das ist auch modern schon gefilmt worden, fliegen vor allem am Amazonas und den Nebenflüssen Prallhang. Also es gibt einen Prallhang und einen Schwellhang und der Prallhang ist immer steil und der andere ist immer gegenüber flach. Und das fliegen Vögel, nicht nur Papageien, aber auch andere Säugetiere klettern dorthin und naschen dann die Erde, um Mineralien zu kriegen für ihren Stoffwechsel. Salze vor allem. Und so ist es durchaus vorstellbar und so wird das überliefert, dass diese Papageien Pflanzen kannten. Das wollen die Kolonisten, wo es sich genau angeguckt haben, die den Granitstein dort aufgeweicht hätten, ich will mich vorsichtig ausdrücken, und das hätte man im Altertum in Amerika gewusst. Und ich sag mal, wenn die Altamerikaner wussten, wie es geht, da waren die nicht dümmeren Ägypter genauso schlau mit irgendwelchen unbekannten Inkredenzien, sowas in Teilen zu machen. Deswegen will ich mich nicht altklug hinstellen und sagen, das war alles falsch, war es nicht. Aber man muss eben die Gegenthese aufstellen, es ist mit diesen nachgewiesenen Technologien viel leichter einen Block zu sägen. Und 30 Tonnen sind, 80 Tonnen sind jetzt nicht Gewichte, die die Altvorderen nicht konnten. Und dann eben mit Hilfe der Wasserkraft. Man hat also, die Überlieferung ist halt, dass die immer zwei Schiffe zusammennehmen und dann den Block auch halb eintauchend über Balkensysteme getragen haben. Und dadurch, wenn die Schiffe, da wird das Ding ja schwerelos auf den Schiffen oder halb eingebaut, halb schwimmend eingebaut. Ja, und dann haben die das, wie es beschrieben wird, runtergetreidelt. Und das ist, was der Papyrus von Al-Scharf auch berichtet. Es gab drei Wege zur Pyramide. Zwei gingen über den Nil mit Nebenflüssen und einer, und das ist erst durch den Papyrus nachgewiesen worden, die berichten, das hat auch Herodot berichtet, da wurde immer für blöde hingestellt, es gab einen Kanal, der 30 Kilometer oberhalb Nil aufwärts anfing und bis aufs Cheops-Plateau ging. Und das berichtet der Papyrus von Al-Scharf, dass ganz große Blöcke über den oberen Kanal antransportiert wurden.
Okay.
Und ich sage nur einfach, ich bin aus einer Baudynastie, meine Onkels, Cousins sind alle Bauingenieure. Ich wollte ja auch mal Bauingenieur werden, habe auch meinen Studienplatz zurückgegeben, habe dann Biologie studiert. Aber ich habe ganz viel gebaut in meiner Jugend mit meinen Onkels zusammen. Und was mein Arne Osmundsvog aus Norwegen sagt, 350 Tonnen machen fünf Arbeiter in einem Tag. Also die Alten wussten, wie Dinge gehen. Und aus dieser Prämisse, dass man 5000 Tonnen, ich sag mal, das hätte ja da oben eingeschaltet werden müssen, da hätte Wasser hochgeholt werden müssen. Also ja, es ist auf den ersten Blick eine Erleichterung, weil es eben das über die Außenseiten hochtransportieren entlastet dieses Argument. Das hätte man über Schadufs diese Sand-Granitsäcke hochbringen können, klar, akzeptiere ich. Aber wenn man das so denkt, wie Herodot das schreibt und das angeblich ja von authentischen Dingen hat und der Papyrus von Al-Scharf beweist ja, dass es solche Papyri gegeben hat. Das ist damit ja bewiesen. Der ist aus authentisch. Der datiert den Pyramidenbau übrigens exakt auf das Jahr 2596 vor Christus, wenn man die Sterne und die Überlieferung astro-referenziert. Gibt es ein Datum am Beginn, also 2600 vor Christus war die Endfertigung dann soweit. Der Papyrus berichtet über die Zeit, wo sie die Tucher-Kalkstückblöcke anliefern. Leider nicht, wie sie die Granitblöcke angeliefert haben. Das ist da. Das muss wohl schon fertig gewesen sein. Als der Schiffsführer, der hat einen Trupp von etwa 60 Leuten angeführt, steht in dem Papyrus. Und der ist eben dann mit seinem ganzen Hab und Gut da beerdigt worden, sonst wäre das ja alles weg gewesen.
Ja, und wir wollen da heute vielleicht auch noch so einen Schwenker in die sogenannte Vana-Vinca-Kultur vielleicht wagen, aber vielleicht am Weg dorthin, du bist ja dann quasi im Transkaukasus dem Paläo-Eisen hinterhergesegelt, hast es gesucht und zwar auch mit Hilfe russischer und armenischer Archäologen.
Und türkischer Archäologen.
Türkischer Archäologen.
Die mir ganz viel beigesteuert haben für meine Hypothese.
Ja.
Genau. Wir wollten eigentlich ja, also man muss dazu wissen, hat bestimmt jeder schon mal gehört, die Argonautensage. Ja, also der Argo, der Herkules, die größten Recken, das wird so datiert 1200 vor Christus. Die Legende wird viel später überliefert, aber griechische Historiker wollen das in die Zeit 1200, 1300 vor Christus datieren. Und die machen so eine Heldensage nach dem goldenen Vlies, weil Herkules wurde ja verdonnert, ja, und auch Argo, das goldene Vlies zu stehlen, um seine Frau zu befreien, die von so einem bösen Stadtfürsten eingekerkert wurde, ganz böse Geschichte. Die Frau bringt sich dann später auch ums Leben, aber das ist wie immer in der griechischen Tragödie, da geht ja nie was mit, wie bei Hollywood, da geht alles mit Happy End aus. Bei den Griechen geht alles, außer Odysseus ist die einzige, eine der wenigen Ausnahmen, wo es glücklich endet. Und dieser Argo fährt mit Herkules, Achilles und den ganzen Helden los, strotzende Männer im Mannesglück und fahren dort durch die Dardanellen, den Hellespont hoch, Marmara-Meer, gegen die Strömung des Bosporus erreichen mit Mühe und Not und der Captain war tot. Nee, war er nicht. Die erreichen das Phasisgebiet und Phasis ist die altgriechische Bezeichnung, was auch die Ägypter nutzen, dieses Wort, für diesen Bereich von Sotschi, Afrasien, Georgien bis in den Bereich der Nordosttürkei. Und alle antiken Autoren sind sich einig, dass dort der Beginn der Eisenverhüttung war und bereits sehr früh Stahl verhüttet wurde. Also beides. Die gehen auf beide Materialien ein. Und ich habe ja dort mit russischen und armenischen Archäologen viele Jahre Kontakt. Ein Kollege aus meinem Noviso-Kanal, Andreas Beutel, macht regelmäßig Reisen nach Metzamor, hat mir ganz viel Material schon mitgebracht, auch Filmaufnahmen, Bücher, die das bestätigen. Aber viel wichtiger als Metzamor ist Professor Pleiner aus der Universität Potsdam, der eben noch viel, viel mehr solche Städten in seinen Werken aufführt. Und das ist einfach der normale Wahnsinn. Wissen ist immer nur beschränkt. Und Wissen ist nie vollständig. Ich habe es genauso wenig. Aber wenn ich manchmal ein bisschen altklug vielleicht rüberkomme. Aber ich habe immer viel gelesen dazu und habe mich über Jahre mit Spezialisten beschäftigt. Und da muss ich auch zur Verteidigung sagen, warum machen das die Ägyptologen nicht? Also ich bin ja Biologe und kein Geologe, obwohl ich im Nebenfach zwei Semester, das musst du aber als Biologe für die Ökologie belegen. Das sind so Pflichtkurse, wenn du Biologie in Jena studierst. Da bin ich jetzt so ein bisschen gut gebildet, was die Stratigraphie der Steinerdzeitalter angeht, weil das ja auch korreliert mit den Naturevolution, Pflanzen, Tiere. Da musst du ja wissen, in welcher Epoche was entstanden ist. Und da musst du die Gesteine kennen. Da wirst du auch geprüft in Jena dafür, zumindest zu meiner Zeit. Und dadurch bin ich gut in der Geologie, also ein bisschen mehr als Allgemeinwissen. Aber ich habe ja gezielt die Leute kontaktiert, Pleiner, Lüchertz, Matschulat. Ich habe gezielt die Akademie der Wissenschaft in Russland besucht. Leider ein Professor, der auch jetzt verstorben ist, Professor Dr. Alexander Bugajew, der ist sogar auf der Abora mitgesegelt als Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften, einer der besten Physiker. Der hat mich wiederum mit dem russischen Top-Geologen Professor Ivan Aschajew zusammengebracht, der selber zu den Cheops-Pyramiden mit dem russischen Team seit 30 Jahren forscht. Wir haben ein exorbitant gutes Verhältnis. Der kann zwar schlecht Englisch, aber dank Google Translate können wir mittlerweile ja über WhatsApp sehr gut kommunizieren. Die kommen alle zu den gleichen Ergebnissen. Sie hatten Eisen. Zeitgleich zu unserer Cheops-Expedition mit Stefan Erdmann hat im selben Jahr eine russische Expedition aus der Akademie der Wissenschaften aus Moskau stattgefunden. Und die haben aber nicht die Cheops-Pyramide ins Visier genommen, sondern die Chefrin-Pyramide. Und die haben Kilogramm dicke Platten an Rost, in dem Fall Hämatit, im gesamten Umfeld an den Baugräben der Chefrin-Pyramide entdeckt. Leider ist das Video nicht mehr im Netz. Früher hatte ich ein Video dazu. Ich verstehe ganz schlecht Russisch. Ich hatte früher mal Russisch in der Schule, aber ich habe es leider verlernt. Aber eigentlich brauchte man das Russisch gar nicht, weil du hast es ja gesehen und du verstehst ja ein bisschen Physik. Und Hämatit ist ja nun auf Russisch auch Hämatit. Bestimmte Begriffe sind international aus der Wissenschaft. Da musst du nicht unbedingt Russisch können. Und dieser Film hat ganz klar gezeigt, wirklich zentimeterdicke Platten an Rost. Und ganz viele Kritiker, vielleicht die jetzt auch zuhören, sagen, ja Görlitz, wo sind denn da deine Baumaschinen, die Herodot beschreibt? Wo sind denn die Werkzeuge hin? Warum ist nicht einmal ein Hammer gefunden worden oder eine Zange oder ein Meißel? Ja, den sage ich immer dasselbe. Wenn du mir nicht glaubst, fahr bitte an den Berliner Fernsehturm, zeig mir eine Baumaschine. Wenn du mir nicht glaubst, fahr bitte an den Eiffelbeinturm nach Paris, das Ding ist ja aus Stahl gebaut, zeig mir ein Schweißgerät, zeig mir einen Drillbohrer, der für die Nieten die Löcher reinbohrt. Gibt's nicht. Natürlich wird das nach dem Fertigstellen eines solchen Kolossalbauwerks weggeräumt, aufgeräumt, die Dinger werden umgewidmet und werden dann woanders.
Aber da könnte man natürlich argumentieren, ja, okay, dann hat man bei den Pyramiden selbst zwar kein Werkzeug gefunden, aber irgendwo anders in Ägypten oder sonst wo hätte man.
Ja. Richtig, gebe ich dir recht. Aber es gibt eben, da muss man sich ein bisschen materialwissenschaftlich auskennen. Eisen ist ein so hoch, nicht radioaktiv, ein hochaktives Metall. Und das muss man wirklich genau zuhören. Wir haben über 5000 Jahre alte Kupferplatten, die im Meer gefunden wurden, die seit 5000 Jahren vor der Küste der Türkei liegen. Ebenso alte Bronzeplatten, die in Varna rumhängen und überall. Aber Eisen schafft es kaum länger als 200-300 Jahre im Boden zu überdauern. Weil es einfach durch das sehr aktive, negative Sauerstoff aufgefressen wird. Und das ist ja die Kritik der Ägyptologen, die ja zum Teil berechtigt ist. Auch die Eisenschlacken beim Verhütten. Ja, wenn die Eisen hergestellt hätten, wo sind sie denn? Ja, die haben dort kein Eisen hergestellt. Das liegt oben im Transkaukasus, da könnt ihr euch's anschauen. Und die Eisenfunde muss man einfach sagen, sind nach 5000 Jahren verloren gegangen. Aber weil eben die alten Ägypter so ein Blech wahrscheinlich als Endblech in den Gang von dem südlichen Luftschacht gesteckt haben, also hinter den Verschlusssteinen, noch mal einen Meter weiter, da hat der Hill das Blech rausgeholt und wir sehen diese Rostabdrücke noch an zwei Stellen in der Pyramide, ja, weil da kein Regen fällt, ja, weil das eben ziemlich isoliert ist.
Aber wenn das jetzt, es war, erstens mal könnte man sagen, okay, aber was ist, wenn dieses Eisen quasi Stahl war, also wenn es verarbeitet war?
Frostet genauso wie.
Ja. Und dann könnte man aber auch anführen, ja, aber gut, das war ja offenbar sehr kostbar, ja, also es wird ja auch gesagt, ja. Das war so kostbar wie Gold. Warum lässt man es dann einfach irgendwo rumliegen, wo es verrostet?
Ja, es verrostet sowieso. Das ist eigentlich der Punkt, was ich sagen wollte.
Naja, aber man sieht ja, dass du in der Pyramide, ja, aber warum schützt man das nicht, wenn es ein teures Werkzeug ist?
Tja, das ist eben die große Frage. Ich kann dir das nur bedingt beantworten. Also man hat ja mehrere Eisenfunde gemacht, auch im Alten Reich, muss ich erzählen. Es gibt an der Mykerinos-Pyramide, muss man sich vorstellen, einen 3 Kilogramm schweren Eisenfund. Der wurde 1908 durch den amerikanischen Ägyptologieprofessor George Reisner gemacht. Übrigens mit einer Flintklinge, wo Cheops, also Khufu, eingraviert war. Also weiterer Hinweis, dass die Eisen kannten im Alten Reich und Khufu natürlich existiert hat, weil ja viele sagen, den gab es gar nicht. Großer Käse, natürlich gab es den. Aber der entscheidende Punkt ist, da hat man es in einer Art Begräbnisstätte im Taltempel, in dem Totentempel neben der Mykerinos-Pyramide gefunden. Total deformiert, genau wie die Rostdinge, die die Russen an den Chefren-Pyramiden-Baugräben nachgewiesen haben. Total erodiert, man konnte nur noch feststellen, ein sehr kupferhaltiges Eisen, 3 Kilogramm schwer, unförmig, völlig verrottet. Das ist eben ein Punkt. Ja, natürlich hat auch meine oder unsere Hypothese, es ist nicht die absolute Wahrheit, hat noch Ecken und Haken. Und das fordert uns ja auf, bessere Fragen zu stellen, bessere Evidenzen zu suchen, noch mehr das zu untermauern. Aber immerhin gibt es profunde Gegenargumente, die einfach untermauern, es gibt durchaus alternative Erklärungsmodelle, dass es eben nicht Schleppzüge waren oder Aliens oder Rampen, die notwendig waren, weil die Alten hätten es sonst nicht gekonnt. Ich denke, die konnten viel mehr und waren nicht so dumm, wie der ein oder andere vielleicht heute glaubt, dass die früher nur doof waren. Nee, das waren sie nicht. Die waren clever und konnten mit ihren Technologien, ihren Materialien genau diese Sachen meistern, wo wir heute staunend davor stehen.
Und diese vielen Eisenfunde, die du jetzt aufgezählt hast, unter anderem auch im Donautal oder Donau Valley, wie du das genannt hast.
Genau, die Donaukulturen. Ich hatte einen Archäologen im Team, der war promovierter Donaukulturforscher und hat sich immer furchtbar aufgeregt. Ich gesagt, Donaukulturen. Ich sage auch Donaukulturen. Aber der hat mir 2 Jahre ist der mir total auf den Geist gegangen. Das ist ein Kunstbegriff, die sind über fast 2000 Jahren verschieden. Es gab nie die Donaukultur, das waren lokale, begrenzte, ja, Stadtstaaten, raumorientierte Kulturen, nördlich und südlich der Donau logischerweise. Aber wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Begriff. Da haben wir eben die älteste und bedeutendste Donaukultur, ist die Windscha-Kultur, die also ab 5400 vor Christus bis etwa 4600 vor Christus geht. Ganz wichtig, das waren Kerle, also da ziehe ich meinen Skalp, also im heutigen Gebiet des Serbiens, Kroatien, bisschen Bosnien-Herzegowina rein, südlich der Donau, an dem Suave-Fluss, dem größten Nebenfluss der Donau, dort in dem Gebiet auch. Also diese Kerle hatten es faustdick hinter den Ohren, erste stadtartige Gebilde und so weiter und so weiter, haben ein riesen Arsenal an Figurinen. Und die waren die ersten, die gelernt haben an Monte Cea, das ist ein serbischer Berg. Da gibt es wie im Erzgebirge sowohl Kupfer als auch Zinn. Und die haben nachweislich schon vor 7000 Jahren begonnen, Zinnbronzen zu verhütten. Also etwa so 7-11% Zinn und der Rest ist Kupfer. Also so 88-89% Kupfer und 11% Zinn. Es schwankt immer so ein bisschen. Und die waren die allerersten, lange vor den Ägyptern, lange vor den Sumerern, lange vor den Transkaukasus-Kulturen. Und das ist, was mich lange beschäftigt hat. Da gibt es ja hier im Erzgebirge mittlerweile riesen Forschungsprojekte, auch von der EU und den Universitäten, die ich schon erwähnt habe. Und da haben auch Professor Pernitzka, auch wieder ein Kollege von Heinrich Kusch und ein Kollege von Professor Manfred Buchholtner aus Graz, die haben alle miteinander studiert in der frühen Zeit. Und Pernitzka hat ja mit dem anderen Professor hier aus Sachsen eine Methode entwickelt, das nennt sich Zinnisotopie. Und konnten sie bis zeigen, dass Monte Cher und das Erzgebirge wirklich verschiedene Fundprovenienzen sind. Also da kann man mit der Isotopie zeigen, des Zins, das sind geologisch andere Fundstätten. Und das ist eben das Faszinierende dieser Warna-Kultur oder dieser Donaukulturen insgesamt. Die beginnen lange vor den klassischen Hochkulturen edle Metalle zu verhütten. Zuerst also Zinnbronzen. Die Warna-Leute entstehen so der Zeit des Untergangs, aber die haben noch existiert, als die Windscha-Kultur dann so stückchenweise untergeht. Die Warna-Kultur geht übrigens als letzte unter, so ungefähr um 4100 vor Christus. Und die sind dann sogar die ersten, die Gold verhütten. Und die haben dann gegenseitig Gold und Zinnbronzen hin und her gehandelt zwischen Bulgarien, Rumänien und Serbien. Haben wir sehr schöne Fundhorizonte, die zeigen, wie die miteinander korrespondiert haben, auch bestimmte Kunststile ausgetauscht haben. Und jetzt wird's wichtig. Und das war immer so die Meinung der Archäologen, Kunsthistoriker. Mit der Warna-Kultur ist die letzte große Donaukultur untergegangen und alles war vergessen und fort. Und jetzt kommt Heinrich Kusch und Professor Abreu Scherottenfels und finden in Klostergewölben oder Kellergewölben.
Ich weiß nicht, ob Abreu Scherottenfels Professor ist.
Ich dachte, der ist Professor. Ich habe mich mit dem ja zwei Tage unterhalten. Der ist Professor in der nicht Biologie, Pharmazeutik so in der Richtung hat.
Auf jeden Fall ist er, ja, er arbeitet dafür. Okay, keine Ahnung.
Er hat da in der Biologie oder sagen wir besser Pharmazie gearbeitet.
Also Professor würde heißen, dass er an einer Universität lehrt. Ne? Also
keine Ahnung. Der muss drei Jahre an der Universität gelehrt haben. Sonst verliert er seine Titel.
Okay, möglich. Jedenfalls, ja, er ist genau in diesen Gebieten tätig. Genau,
aber er hat nicht in der Metallurgie und Archäologie gearbeitet. Das wissen ja die meisten Zuhörer von euch viel besser, wie es da zur Entdeckungsgeschichte im Kloster Neubuch kam, dass Abreu heißt er, ja, dieses Haus gekauft hat, wo er nicht wusste, dass da ein Keller ist und dass da sogar diese Erdställe drin sind, also mit Wasser gefüllten Brunnen, kennen die meisten viel besser als ich. Ich bin erst wie die Jungfrau zum Kind erst letztes Jahr dazu gekommen. Ich habe mir das immer mal angeschaut. Ich war auch bei dem Vortrag von Heinrich Kusch bei Erich von Däniken mit dabei. Ich muss sagen, ich habe aber mit Heinrich darüber lange kommuniziert, weil ich habe in dieser Zeit, das war 2021, 2022, also unmittelbar mit dem Ende dieser verrückten Corona-Krise, hat Erich von Däniken in Norddeutschland einen Kongress organisiert. Da habe ich über die alten Ägypter und Eisen gesprochen. Und Heinrich hat über seine Erdstahlforschung gesprochen und wie er mit TCL-Methode, also transkosmischen Nukleoiden, da
TCN, glaube ich.
Genau, ja. TCN, ich habe es nochmal rausgeschrieben, das heißt also auf Hochdeutsch Terrestrial Cosmogenic Nucleotides. Ja. Also da werden also mit hochenergetischer Strahlung Barium- oder Aluminium-Isotope produziert, die man dann aufgrund des radioaktiven Zerfalls, ich sag mal so ein bisschen so ähnlich wie C14, detektieren und die Halbwertszeit messen kann. Nur dass die TCL-Methode Jahrmillionen zurückgehen kann. Ja, also hunderttausende Jahre bis Jahrmillionen.
Und man man kann vor allem Steine mit TCN.
Naja, aber nicht jetzt einfach nur so Steine.
Nicht nur organisches Material.
Langsam, mein lieber Kollege. Immer nur, wenn es von der Sonne beschienen war.
Ja.
Über längere Zeiträume.
Genau.
Das ist aber, das wird zu einem Problem.
Also, das Schöne an TCN ist ja, wie ich das verstehe, völlig laienhaft, ist ja, dass man den Zeitpunkt, zu dem dieser Stein sehr wahrscheinlich bearbeitet wurde und dann, wie du eben sagst, freigelegt wurde. Also wenn man da zum Beispiel jetzt eine bearbeitete Schnittfläche hat, dann kann man einfach feststellen, wann wurde diese Bearbeitung gemacht. Ne? Und dadurch kann man dann natürlich, finde ich, sehr gute Rückschlüsse ziehen oder argumentierbare Rückschlüsse ziehen, wann dann dieses ganze Gebäude dieser Stein enthalten ist, gemacht wurde. Aber
grundsätzlich ja, aber nicht so einfach, wie du das darstellst. Aber ich will mich jetzt gar nicht in so eine Feindiskussion, weil ich bin eher OSL-Fan, optisch stimulierte Lumineszenz. die gerade für solche etwas jüngeren Zeiträume viel präziser ist als TCN. Ja, aber ich will mich da vorsichtig ausdrücken, weil man muss da wirklich ganz sehr ins Detail gehen. Ganz, ganz sehr ins Detail gehen. Aber was wirklich entscheidend ist, ist der Punkt, dass TCN eben mehr für geologische Zeitepochen vor allem genutzt wird. Ja, man kann fein datieren, aber nicht ohne weiteres. Da muss man wirklich ganz, ganz tief in den Kaninchenbau gehen. Und das gibt eigentlich, ich habe das ja gelesen, auch das Buch, ich habe den Vortrag gesehen. Ich bin ja danach zu dem lieben Heinrich hingegangen. Wir sind per Du, gesagt, Heinrich, Mann, ich will so eine ähnliche Sache machen an den Pyramiden. Da kommt mir das ganz zurecht. Und da sagt er, ja, ich habe das in Graz gemacht, da wo ich auch studiert habe. Das ist das Naturwissenschaftliche Institut. Wir haben auch noch andere Institute in Deutschland und genutzt. Und er hat mir dann eine Adresse aus seinem Buch rausgeschrieben. Oh, ich heureka, jetzt gehen wir zu den Pyramiden und datieren die Stufenpyramiden von Teneriffa. Und das hat sich ja dann gezeigt, unser Physiker, mit dem wir gerade die großen Komplexe auf den Kanaren datieren, die sagen, nein, Dominik, das geht mit TCN nicht. Dafür ist es viel zu grobschlachtig. Da gibt es bessere Methoden wie OSL, was wir ja gerade machen, eine riesen OSL-Kampagne auf den Kanaren. Aber ich will nur zurückkommen, mein lieber Manfred Buchreutner, der ein Studienkollege ist von Heinrich Kusch, die kennt sich sehr gut, auch Pernitzka, den ich schon erwähnt habe, der aber jetzt auch in Rente ist. Und mein lieber Manfred sagte, was hat der dir gegeben, die Adresse? Du, ich habe das Institut in meinen frühen Zeiten als Professor in Graz und Wien mitbegründet. Da gibt es keine TCN. Er hat es gleich woanders gemacht. Und da hat mein lieber Manfred eben gleich angerufen, sein Nachfolger, der letztes Jahr in Rente ist, möchte ich jetzt mal so sagen, aber ist ja egal, und sagt, Mann, habt ihr jetzt TCN auch bei uns im Institut? Nein, haben wir nicht. Ich will nur sagen, da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden. Ja, ich möchte unbedingt noch ein Vorwort sagen, ich möchte keine Anklage machen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Ich möchte ja nicht behaupten, hier wird irgendwas gefälscht.
Ja,
oder
gut,
so.
Aber ich habe das.
Aber ich will sagen, es macht das physikalisch keinen Sinn. Es geht so nicht. Und das kann ich nicht sagen, weil ich der große Wissenschaftler bin, sondern weil ich mit den Weltspezialisten für archäologische Datierung in Athen, in Thessaloniki, in La Coruña und über Manfred Buchreutner auch Kontakt zu österreichischen Spezialisten haben, die sagen, das geht so nicht so ohne weiteres und diese Daten sind unter äußerst, also naja, ich würde nur sagen, das ist der eine Punkt und der andere Punkt. Und
also da Moment, das finde ich sehr interessant, wichtig, also du sagst, dass man mit TCN derartige Bauwerke nicht wirklich datieren kann, warum nicht?
Also nicht, doch, man kann sie datieren, ja, aber nur in Spezialfällen. Das hat was mit den mit den Isotopen zu tun, weil die haben wirklich gigantische Halbwertszeiten und da muss wirklich eine super präzise Bescheinung sein. Ich bin da nicht der Spezialist, um das hier im Radio.
Also die Methode ist zu ungenau, sagst du?
Sie ist zumindest für so junge geologische Zeiträume.
Sie hat, glaube ich, plus minus 5000 Jahre oder irgend sowas Ungenauigkeit.
Ja, gut, das wäre
ja. Oder plus minus 5, okay, na, ich weiß es nicht mehr.
Es geht hier nicht um die Ungenauigkeit, lieber Tarek, weil da könnte, also stell dir vor, Warner-Kultur, TCN-Methode, 5000 Jahre Ungenauigkeit.
Ja, nein, das war jetzt von mir gesagt, vergiss das wieder. Ich weiß das leider nicht mehr. Aber natürlich gibt es eine Ungenauigkeit.
Das Problem der TCN ist, sie ist nur ein Spezialfan für so eine geologisch junge, also in dem Fall sind es ja humanoide, also anthropologische Datierung. Es geht aber nur unter großen Sonderumständen. Und sie wird gar nicht genutzt dafür. Dafür gibt es OSL-Datierung, wenn es um Licht und Steine geht, da kann ich gleich noch was dazu sagen. Aber was eben der entscheidende Punkt ist, ist eben, es kommt immer drauf an, welche Nukleide drin sind, in welchen Verhältnissen zueinander. Und ich würde sagen, da haben meine Geologen, die mir helfen, jetzt die Pyramiden der Kanarischen Inseln auf Kuba und auch in Marokko zu datieren. Wir machen dieses Jahr auch, auf den Azoren wenden wir auch die OSL an. Und da ist die OSL die Methode der Wahl. Die OSL kann wirklich bis auf wenige Jahre genau auflösen, wenn es denn funktioniert, wenn die Steine ordentlich geborgen und lange genug beschienen waren. Auch das ist ein wichtiges Kriterium. Ja, du kriegst natürlich immer Daten, aber ob die präzise sind, geht nur eben unter guten Voraussetzungen. Und die OSL, die optisch stimulierte Lumineszenz, ist die Methode, die heute genutzt wird, vor allem um Keramiken, Scherben und Steinoberflächen und auch Böden zu datieren. Auch das machen wir gerade auf den Kanarischen Inseln. Also OSL Gesteinsdatierung, OSL-Bodendatierung, wo wir also auch neben den Pyramiden graben. Wir werden in Teneriffa, einfach nur um die Gegenseite anzuwenden, wir werden also in Teneriffa, Heyerdahl hat Schächte anfertigen lassen in den frühen 90er Jahren, die bis 8 Meter tief an den Grund gehen. Und dort wollen wir das Material rausholen lassen und wollen dann die Böden datieren, die heute seit, keine Ahnung, x 100 Jahren von den Pyramiden abgedeckt sind. Das ist OSL.
Da okay, wird also als
TCN viel zu ungenau, um da auswertbare Ergebnisse. Ich will nur den Zuschauern ein Gefühl begeben, was die Physiker mir sagen.
Okay.
Ich kann es uns zitieren.
Gut, ich weiß es sowieso nicht, aber Hiltibold aus Graz schreibt, hat gerade einen Link reingestellt, wo Heinrich Kusch die Datierung erklärt. Es gibt da auch ein PDF, vielleicht ist das jetzt eh das, was er da reingestellt hat, auf seiner Website, wo also genau erklärt wird, wer datiert hat und wo, also zumindest, ja, also wo dieses Projekt, in dem diese Datierungen gemacht wurden, genau, jetzt hat er das PDF auch verlinkt, glaube ich, wo das genau erklärt wird und eben Hiltibold hat da jetzt gerade noch ein paar PDFs für die Alterbestimmung. Also wer jetzt sich für die von Heinrich Kusch angeführten Altersbestimmungen interessiert, der kann sich ja diese Dokumente anschauen. Und du sagst jetzt also, es gibt nämlich auch TCN, davon habe ich gehört, es gibt angeblich TCN-Datierungen der Pyramiden am Gizeh-Plateau, die aber irgendwie nicht veröffentlicht wurden. Hast du davon irgendwann einmal was gehört?
Habe ich nicht. Ich weiß nur, dass es TL-Datierungen gibt von Robert Schoch, der das gemacht
was
hat.
Was ist TL?
Das ist Thermolumineszenz. Aha. Das ist sowas wie der Vorläufer der OSL-Datierung.
Okay.
Eine ältere, etwa über 20 Jahre alt.
Das ist ja auch so eine ewige Kontroverse schon. Ja, also ich habe in den 90ern schon gelesen, die Pyramiden seien 80.000 Jahre alt, bla bla bla.
Das hat er schon nie herausgekriegt.
Also bis zu alle möglichen unglaublichen Datierungen wurden da schon genannt. Aber viele sagen, dass die Pyramide beziehungsweise vor allem die Sphinx viel älter seien. Und Sphinx,
die ist also definitiv älter.
Aha, das ist auch interessant. Und jetzt, aber es gibt eben keine wirklichen eben Datierungen, die mir jetzt bekannt wären, die jetzt wirklich das Gestein selbst, wann es bearbeitet wurde oder so, datieren. Aber also du sagst, zurück. Da wurden welche gemacht?
Es wurde, also wie gesagt, der Kusch hat da eine Menge, ich habe dir ja.
Nein, ich meine jetzt nicht den Kusch, ich meine jetzt die SL-Datierung von der Pyramide, die du vorher angesprochen hast.
OSL-Datierung ist mir nicht bekannt. Dass
du hast gesagt, also eine SL-Datierung gab es von der Pyramide.
Nee, TL.
Oder TL, Entschuldigung.
Thermolumineszenz.
Entschuldigung, ja, TL, genau.
Das ist ja der Vorläufer der OSL, aber die OSL ist eben das reicht gar nicht, zehntausende Male sensitiver als die TL. Man macht aus Geldgründen natürlich häufig TL-Datierung in der Archäologie, einfach weil es einfacher, schneller und.
Was kam denn da raus bei der TL-Datierung der Pyramide?
Bei Robert Schoch kam raus, dass ich kenne ihn ja persönlich schon viele Jahre lang und wir haben uns auf mehreren Vorträgen getroffen, irgendwas um 2800 vor Christus.
Okay, das würde gut passen, oder?
Würde relativ passen. Aha. Und das hat er nicht gemacht in den
Pyramiden. Also passen mit der gängigen Lehrmeinung jetzt, meine ich.
Genau, und der hat das gemacht an den Taltempeln der Sphinx. Das waren ja früher zwei, wir sehen heute nur noch einen. Der andere ist abgetragen worden, Granit alles verarbeitet, da stehen nur noch die Fundamentreste. Aha, und der hat Teile an den Rändern des Baugrabens gemacht, was also nicht seine Hypothese. Aber das ging ihm gar nicht darum, diese Fluthypothese zu testen, sondern dem ging es einfach darum, mal zu gucken, was sagt denn die moderne Wissenschaft. Und die TL-Methode ist in den frühen 90er Jahren so richtig aufgekommen. Und da hat er eben noch mit Havas und so einen guten Draht gehabt. Und der hat ihn da machen lassen. Und die haben da so um 2800 vor Christus rausbekommen. Auch hier noch eine wichtige Nebensatz, wenn es um das Alter der Pyramide geht. Es gibt eine hervorragende C14-Datierung der Pyramiden Fundamente von Gizeh, also Gizeh-Cheops-Pyramide. Und zwar, das habe ich alles bei dem Professor aus Österreich gelesen, der hat es sehr schön beschrieben. Und zwar hat man die Steine, die ersten vier Steinschichten der Ecken in Kalkmörtel gesetzt. Wahrscheinlich damit, wenn der Druck der Bauwerke kommt, dass die Steine nicht verrutschen. Ansonsten gibt es ja keine Ringanker oder Betonkerne. Ist alles Trockenstein. Dass das so steht, ist ein Weltwunder für sich allein. Und da hat man diesen Kalk rausgebrochen, mikroskopisch analysiert. Das haben deutsche Geomorphologen gemacht. Das wurde in Utrecht dann auch mit Teilchenbeschleunigern datiert. Man hat also in diesem Kalkmörtel, der wurde ja aus Kalkstein gebrannt mit Holz, Was glaubst du, was da rausgekommen ist am Teilchenbeschleuniger? Viel sensitiver als die normale C14, die normale klassische C14.
Erhelle mich.
2700 bis 3100 vor Christus. Ja. Man nennt das in der Archäologie den Holzeffekt. Man hat also nicht bestimmt, wann die Pyramide gebaut wurde, sondern man hat Holz gemessen, das also zumindest dann irgendwie in der Zeit zwischen 3100 bis 2700 vor Christus gewachsen ist. Das darf man nicht
sehen. Das, was er dort gefunden hat, es ist halt immer so das Problem, man findet halt, man braucht halt organisches Material, ne, für die C14-Methode und man ist dann halt auf Funde angewiesen. Und die Frage ist halt immer,
hat's ja gemacht.
Wie lange hat die Pyramide schon bestanden, ehe dieses Stück Holz dort abgelegt wurde? Ne, es könnte ja jemand im Mittelalter dort ein Stück Holz reingelegt haben.
Ja gut, aber das hat man ja aus dem Mörtel, also nochmal.
Nein, wisst ihr, ich sag doch nur, das ist ja das Problem.
Mörtel rausgebrochen, ne? Und das, die Blöcke stehen ja in dem verkrusteten Mörtel eingebettet, weil die eben Angst hatten, dass es das Zeug wegschiebt. Deswegen haben sie ja mit Kalkmörtel.
Ja, genau. Also wenn man irgendwie gut argumentieren kann, dass das Alter dieses Bauwerks, das man da datieren möchte, und das Alter dieses organischen Materials übereinstimmen, weil es halt, wie du jetzt sagst, wenn ich die richtig verstehe, da irgendwie eingebaut war in diese Struktur. Dann ist es ein guter Anhaltspunkt. Ne? Also es gibt ja auch diese Datierung der, sagen wir mal, berühmten 12 Apostelzeche. Du hast ja auch den AB Scherautenfest schon erwähnt. Und dort hat man eben ein Stück Holz in einem Gefäß gefunden und dieses Gefäß im In situ und so weiter in diesem Horizont da. Und das hat man immer auf 60.000 Jahre so
genau. Irgendwie plus. Aber lass uns da kommen wir noch hin. Es ging erstmal allgemein um den Komplex Donaukultur. Heinrich Kuschen, ich möchte nochmal ganz klar auch Heinrich verteidigen. Mir geht es nicht darum, ihn als Lügner oder irgendwas hinzustellen. Er hat mir nur aus seinem Buch diese Quelle von diesem Institut aus Graz gegeben. Dort sollte ich mich hinwenden, um eben solche Datierungen zu bekommen. Die gab es dort nicht, sage ich jetzt einfach mal so, das kann ich behaupten, beweisen. Ich will auch gar kein Drama daraus machen. Ich will nur sagen, das war so ein erster Punkt, wo ich so ein bisschen hellhörig wusste. Also ich würde doch nicht so blödes sein, jemanden, der Wissenschaftler ist, dem eine Adresse geben von was zumindest so nicht stattgefunden hat. Das hat mir Manfred Buchordner dann ein halbes Jahr später erzählt. Der hat sich da nochmal extra hingegeben. Der liebe Heinrich, der dort bestens bekannt ist durch seine berühmten Erdstallforschungen, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Mir geht es nur um die Seriosität der Aussage. Er wäre nie dort gewesen, hat nie irgendwie nach was gefragt. Kann Heinrich nur selber Stellung nehmen. Vielleicht haben sie ihm dort informiert, wo er hingehen muss. Und hat das dann eben woanders gemacht.
Ja, wenn du dieses Datierungsprojekt, wir haben ja da schon mal drüber gesprochen und ich habe dir das PDF ja auch geschickt.
Ich habe es gelesen.
Und dort ist ja beschrieben, also dieses Projekt. Aber gut, auf dem
Bild, aber ich gut. Ich will da gar nicht, man lass kann uns alles, da nicht drauf rumhacken. Ja. Ich war nur für mich das erste Signal, das ist so nicht, wie er hat es mir rausgeschrieben. Ich habe es ja nicht aus seinem Buch rausgeschrieben. Er hat es mir raus und da war für mich die Sache beendet. Ist ja nicht schlimm. Ich habe dann andere Physiker kennengelernt bei Kongressen, die heute eben mit dieser OSL-Datierung.
Also du hast eine Datierungsmethode einfach gesucht und warst halt enttäuscht, weil du leider da auf dieser Spur niemanden gefunden hast, der das datieren konnte.
Genau,
das
hat sich eben
und so TCN eben jetzt auch anscheinend nicht so geeignet war, zumindest jetzt für deinen Anwendungsfall,
genau, für meinen
stand dann OSL. Und kannst du jetzt erklären, was OSL genau ist, wie das funktioniert?
Genau, OSL, optisch stimulierte Lumineszenz, ähnlich wie bei der thermonuklearen, also dieser Terrestrial Cosmogenic Nukleotid Methode, werden hier nicht radioaktive oder hochenergetische Teilchen gemessen, die zu Isotopen beitragen. Hier werden Lichtquanten gemessen, die insbesondere Quarze und andere mineralische Elemente im Gestein anregen. Entwickelt wurde es vor allem für Keramiken. Später erst, viel, viel später, war man in der Lage, mit noch viel sensitiveren Messmethoden auch Gesteine auszumessen. Das ging also erst mit der Keramik los, so vor 10, 15 Jahren. Vor 5 Jahren ging das dann los, dass man so sensitive Detektoren hatte und das, wir waren ja in der Universität in La Coruña in Galizien, wo einer unserer Boten-OSL-Spezialisten mich mit der Kamera hat reingucken lassen. Da werde ich auch einen Link dazu auf meine Webseite stellen. Das ist jetzt nur unter Kanaren ein Projekt, das wird aber noch ausgebaut. Da kann man sich aber mal das angucken. Da wird also im Rotlicht gearbeitet, weil man festgestellt hat, schon in den Anfängen der OSL-Datierung, dass diese quarzähnlichen Mineralien auf gelbes, grünes, blaues Licht reagieren, aber nicht auf Rotlicht. Und deswegen kann man unter Rotlicht sowohl bei der Bergung der Partikel als auch bei der Aufarbeitung und Ausmessen arbeiten. Und mir hat der Dr. Jorge Sanchez gesagt, Dominik, diese OSL-Messgeräte sind so sensitiv auf Lichtquanten, da könntest du eine Kerze auf dem Pluto wahrnehmen, so sensitiv sind die. Die können also Restlicht verstärken von Gesteinen, die vor Jahrmillionen belichtet und dann abgedeckt wurden. Aber uns geht's ja nicht um Jahrmillionen geologische Äras, wo die TCN-Methode viel eloquenter ist. Uns geht's ja um jungsteinzeitliche, bronzezeitliche Bauwerke, wo wir auch wieder bei der Warner-Kultur sind. Und das ist eben mein Ansinnen im Moment auf den Kanaren, vor allem auf den Azoren, aber auch in Marokko und Kuba, diese Methode anzuwenden, um dort Keramiken und Steinfunde, die die verschiedenen Archäologen gemacht haben, zu vergleichen, um zu gucken, haben die diese Bauwerke zur gleichen Epoche gemacht. Und da ist eben OSL im Moment der goldene Standard der modernen Archäologie, weil man da auf wenige Jahre genau, Jahrzehnte genau, das auflösen kann. Und was bei uns ein Novum war, und deswegen kriege ich das von beiden Universitäten mehr oder weniger gesponsert, ich muss natürlich was bezahlen, aber ich muss wahrscheinlich nur 20% bezahlen, was es in Wirklichkeit kosten würde, weil es so aufwendig ist, weil sie sagen, wir haben das noch nie in Basalt gemacht, weil Basalt ist ja Vulkangestein, die Inseln sind ja alle, ob Azoren oder Kanaren, Basaltvulkane. Da gibt's auch keine Mineralien, die sind so geologisch jung. Da gibt's eben keine Eisen- oder Kupferminen. Das kommt alles erst nachträglich, diese Mineralien, durch jahrmillionenlange Aktivität vulkanisch, steigen erst aus dem Erdmantel viel später alle diese Mineralien und Edelmetalle auf. Aber deswegen hat man sich nicht getraut, Bauwerke aus Basalt zu datieren. Und wir sind sowas mit meinem Kanaren-Projekt wie eine Pilotstudie, wo wir zum allerersten Mal eine neue Generation von OSL-Riedern testen, ob die überhaupt noch Licht senden, weil ganz wenig Mineralien drin sind. Und das ist die gute Nachricht des Tages. Wir haben 27 Proben von den Kanaren im Dunklen geborgen und diese neue Generation von OSL-Riedern hat es geschafft, richtige, gute Daten selbst aus dem Quarzgestein reinzuholen. Das hat vor uns noch niemand gemacht. Wir sind da die allerersten. Eine Pilotstudie, wenn man so will. Mhm.
Und also, was habt ihr jetzt alles schon datiert mit OSL? Und
also wir sind im Speziellen dabei, zwei Pyramidenkomplexe an der Nordseite von Teneriffa zu datieren, weil Fred Olsen, der Besitzer vom Pyramidenpark, uns mit der modernen OSL nicht reinlassen wollte, weil sie Angst hatten, die Archäologen würden die armen Leute in Güima wieder mit Boykotts blockieren. Weil sie sagen, wir haben es endlich geschafft, dass wir die Kataloge sind. Wir haben es endlich geschafft, dass sie uns wenigstens als botanischen Garten ansehen. Wenn du jetzt als Heyerdahl-Nachfolger kommst und behauptest, die Pyramiden wurden nicht von Spaniern, sondern von prähistorischen Guanchen gebaut, da machen sie uns wieder die Nabelschnur zu. Da müssen wir den Park zumachen. Deswegen musste ich
erst. Das ist so schräg, dass die Politik da immer reinspielt. Ja, das ist ja auch in Ägypten böse, so, ne? Also, böse, unglaublich. Böse, was hat denn die Politik da damit? Ich verstehe schon, aber ja, Propaganda, also, ja? Es ist alles Propaganda. Es ist
was so soll glaublich. Ich sagen? Ich bin auch nur Ausführende. Ich bin nur der Bote. Wir stehen kurz davor, dass wir die ersten richtigen Daten kommen. Also ich kann nur den Film, der auf Nuviso läuft, OSL-Datierung, ich weiß nicht, ob er schon im öffentlichen Bereich ist, bis Weihnachten war er noch im Bezahlbereich, kostet, glaube ich, 7 € im Monat so ein Abo. Da würde der uns unheimlich helfen, auch diese Filme zu produzieren. Aber ihr müsst euch nicht anmelden. Aber wenn er es macht, wäre es eine Riesenhilfe für mich, für uns, für das freie Forschen. Aber ich will gar keine Bettelrede halten. Wesentlich ist, wir haben die ersten Vorausdaten, weil wir noch Dosimeter eingegraben haben in den Pyramiden, um die natürliche Radioaktivität auszumessen. Die Radioaktivität der Steine, wie gesagt, noch keine Enddaten, deuten an, um die 500 bis 600 Jahre alt. Diese Komplexe an der Nordseite. Ja, 500 Jahre, wir nehmen mal das jüngere Datum, um es schlechter zu machen. Nehmen wir mal an, das wäre 1500 nach Christus. Ja, da gab es noch keine Europäer. Teneriffa wurde 1494 erobert, aber nur so die ersten Könige, Vasallen, die eigentliche Kolonisierung hat erst ab 1565 eingesetzt, wo die richtig massiv dann die Insel Teneriffa kolonisiert haben, weil die Guanchen immer noch versteckt im Wald sich gewehrt haben. Also damit können die Stufenbauten keine Steinlesehaufen sein, wie die Archäologie von oben nach unten immer. Das waren keine Pyramiden zum Beobachten der Sterne oder als Observatorium, was Herodot und natürlich nicht nur Herodot, sondern die kanarischen Guanchen überliefert haben. Da gab es einen ganz berühmten Mann, Leonardo Torriani, der hat 1585 sein Buch veröffentlicht, wo er die ganzen Guanchen-Legenden aufgeschrieben hat. Und der sagt, das waren Steinpyramiden zur Verehrung einer Gottheit. Die habe ich auf meinem T-Shirt stehen, Abora. Der Name Abora kommt von diesen pyramidenbauenden Guanchen auf Teneriffa und La Palma. Dort wurde die Gottheit Abora verehrt. Immer wenn die Sonne im Sonnenuntergang im Meer versinkt, kommt es zum kurzen Moment, wenn die Sonne verschwindet, zur Berührung von Himmel und Meer. Himmel war männlich, Ataman, viele Türken heißen ja Atman, das ist das uralte männliche Prinzip aus diesen alten neolithischen Zivilisationen, also Kulturen, und das Meer ist weiblich, Munaiba. Und wenn die sich berühren, entsteht diese gute göttliche Kraft. Danach habe ich meine Abora-Schiffe benannt. Und diese Pyramiden müssen gebaut worden sein, lange bevor die Spanier kamen. Aber das ist halt, Albert Einstein hat ja gesagt, es ist leichter, ein Atom zu spalten, als eine vorgefasste Meinung. Und du kriegst das nicht aus den Köpfen raus. Das ist, du kannst dich mit denen unterhalten, die sind auch ganz lieb und nett. Und durch meine OSL-Datierung, dass ich die führenden Institute der Welt im Gepäck hatte, das hat dann im zweiten Schritt dazu beigetragen, dass die Archäologen in Teneriffa hellhörig wurden. Eine Professor Carmen Del Arco, langjährige, eine tolle Frau. Das sind alles hochgescheite Leute, wie der liebe Erich immer gesagt hat. Das sind keine Dummen, ich will die nicht diffamieren. Aber das hat sich eben, die haben das mit der Muttermilch eingesogen, ihre Ausbildung, alle Bücher beschreiben.
Ja, dass die Überzeugungen sterben mit ihren Protagonisten. Xio fragt, ah cool, ich fahre nächstes Monat nach Teneriffa, gibt es da einen Tipp für einen neugierigen Touri?
Es gibt auf jeden Fall einen Tipp, fahrt unbedingt nach Gümer, weil wie gesagt, wir haben es ja geschafft, mittlerweile nicht nur Fred Olsen zu begeistern, sondern auch die Archäologen. Und in Gümer, lieber, wie heißt der gute Mann?
Xio, also ist nur sein Chatname.
Xio, ja, sein Kunstname. Also fahr unbedingt nach Gümer. Dort kannst du dir solche klassischen altmesopotamischen Zikkurate in Reinform anschauen. Auf meiner Seite unter Projekte Kanaren gibt es eine Seite Astroarchäologie. Wir haben mit Dr. Michael Rappenglück, einen der renommiertesten europäischen Archäologen, der war Chef der Weltarchäoastronomengesellschaft, ist heute noch Vizechef dieser, also einer der begnadeten Archäologen, Astronomen, die wir in Europa haben. Mit denen haben wir diese Pyramiden ausgemessen und dann in dem Programm Stellarium georeferenziert. Diese Pyramiden sind genau auf Heiligtümer auf den anderen Inseln ausgerichtet. Also manche zeigen nach Osten, da ist Gran Canaria, manche zeigen nach Westen, da ist die Pyramideninsel La Palma, wo auch Abora verehrt wurde. Und was haben wir festgestellt? All diese Pyramiden datieren astroarchäologisch, nicht archäologisch, astronomisch, auf eine Zeit zwischen 3000 und 2800 vor Christus, wo die Milchstraße senkrecht über dem Komplex steht, wo die Sterne Sirius, Orion, Drago, Polar, also die ganze Astrokalotte stimmt in die Zeit zwischen 3000 bis 2800 vor Christus. Könnt ihr euch auf der Webseite anschauen. Und das Famose ist, dass eben die alten Legenden von Torriani und dem anderen spanischen Gelehrten, der aus dem 16., 17. Jahrhundert diese Texte nochmal neu überarbeitet hat, der Galindo sagt, für die Guanchen war Gran Canaria die Insel des Sirius. Und was ist das Sternbild des Sirius? Das Sternbild der großen Hunde. Auf Lateinisch Gran Canaria, Gran Canis. Wer überliefert das? Herodot. Und Plinius überliefern das. Plinius ist da ein bisschen präziser als Herodot. Man hat diese Insel nach dem großen Hunden genannt. Und viele haben überlegt, oh, was für Hunde. Nee, nicht Wauwaus, die auf der Wiese rumrennen, sondern Wauwaus, die in den Sternen projiziert sind. Und das ist so unglaublich. Ich könnte da eine Stunde lang voller Begeisterung reden. All das, was wir uns vor Jahren gewünscht haben, das kommt jetzt mit den neuen forensischen Computerdingern. Ich will nicht sagen KI, wir haben das nicht mit KI gemacht, sondern an wirklich hochprofessionellen Computerprogrammen, wo wir das Modell genau einpassen konnten von Google mit LIDAR-Daten. Das haben uns Thüringer Landvermesser gebaut und auch Ramon hat mit seinen Leuten vom RAMA-Projekt ja auch da noch Hilfe geboten. Ich will nur sagen, das ist keine Einzelarbeit, das ist Teamwork aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, und wo wir eben wirklich dabei sind, im Holodeck das wieder nachzuleben. Und wir haben da Dinge entdeckt, da müssen wir, ich bin da gerade dabei, ich werde mit Rappenglück ein Buch darüber schreiben. Wir können eben zeigen, dass das wie beim Gizeh-Plateau ist es ähnlich. Ich behaupte nicht, dass die Pyramiden 40.000 Jahre alt sind. Aber was sie gemacht haben, ist ein Kalender. Das nannte sich bei den alten Ägyptern Sep-Tepi, die Zeit, als die Götter auf der Erde wandelten. Da kann man sagen, ja, Erich von Däniken, vielleicht waren ja doch Raumschiffe da, etc. Mag sein. Ich würde da eher die alten Ägypter zitieren. Für die war das eine Epoche, ja, wo also die Anfänge der Zivilisation stattfanden. Ich sag mal Stichwort Göbekli Tepe datiert ähnlich in diesem Zeitraum. Und es war kein geringerer als mein wertvollster Archäologiefreund Robert Bauwall, der ja diesen Orionsturz gemacht hat. Also, dass er die Sterne des Orions, die Gürtelsterne, genau diese Plateausterne wieder, die Plateaupyramiden zeigen. Und auch Robert Bauwall, mit dem ich wirklich viele Jahre sehr eng zusammengearbeitet habe, von dem ich viel lernen konnte über die Pyramiden, der sagt, das ist ein riesen Makrokalender, der in diese frühe Erstepoche, Sep-Tepi, verweist. Nicht die Pyramiden sind 10.000 Jahre alt, sondern das Wissen, was in Prämortial noch vorhanden gewesen sein musste in dieser Epoche, wurde großarchitektonisch dort verbaut. Ich würde mal sagen, modern wie das Washington Memorial, was ja den Beginn der USA mit freimaurischen Methoden kodiert, wo genau die Zeiten in der Anordnung der Stadtviertel und so weiter mit dem riesen Obelisken, das ist ja der größte Obelisk der Welt mit 151 Metern Höhe, ja, ähnlich in dieser Form. Und so können wir es auf den Kanarischen Inseln genauso zeigen. Und da habe ich wirklich mit der Professorin und ihrem Archäologenteam einen sehr guten Draht aufgebaut. Mir ist gelungen, was kein Thor Heyerdahl geschafft hat. Ich habe es geschafft, dass die Archäologen das muss man sich erstmal geben, 35 Jahre lang haben die sich noch nicht mal die Pyramiden angeguckt. Die haben sich geweigert. Nee, Thor Heyerdahl hat sonst was gegeben.
Ja, Moin schreibt auch, ich wusste echt nicht, dass es auf den Kanaren Pyramiden gibt. Also ja, es ist nicht so.
Heute stehen noch allein auf Teneriffa geschätzt 300 Stufen Pyramiden. Wow. Es gab viel mehr.
Wow. Ben stellt auch eine interessante Frage, jetzt nur so zwischendurch reingestreut. Hast du auch schon mal versucht, geschichtliche Thesen und so weiter durch so Techniken wie zum Beispiel Remote Viewing dir anzuschauen? Was hältst du von solchen Dingen?
Ich habe das schon mal gehört. Mir fehlt jetzt ein bisschen, weil ich mich mit so vielen bunten Kügelchen beschäftige, auch ein Wissenschaftler weiß nicht alles. Ich habe das schon mal gehört, Remote Viewing. Gib mir einen ganzen Tipp. Was ist das? Fragezeichen.
Es ist eine Technik, mit der man, ja, ganz kurz gesagt, der sogenannte Viewer erhält eine Zahlenfolge, die also völlig anonymisiert ist, die vom Monitor mit einem bestimmten Target, das kann alles sein, das kann ein Konzept sein, das kann ein Ort sein, das kann eine Zeit sein, das kann ein Mensch sein, das kannst du selber sein, verknüpft wurden. Und dann beschreibt der Viewer, ich habe das selbst schon mal probiert, es ist wirklich erstaunlich, dass man tatsächlich dann beginnt, das zu beschreiben, was der Monitor da verknüpft hat. Und ich habe heute wieder in den News kurz erwähnt, eben Stefan Franke hat auf seinem Blog gerade wieder einen Artikel veröffentlicht, wo sie sich die Jupitermonde Io und Europa anschauen.
Ja, das hat er vorhin schon mal gesagt.
Ja. Und Also ich kenne jetzt schon viele Beispiele, wo also durch Remote Viewing verifizierbare Dinge rausgefunden wurden. Natürlich liegt man auch daneben. Man ist dann eben nicht on target oder man beginnt. Wäre jetzt zu viel, das zu erklären. Aber okay, wenn du noch nie davon gehört hast, dann gehe ich davon aus, du hast auch noch nie versucht. Aber das
habe ich noch nicht gemacht.
Können wir uns ja so mehr unterhalten. Ist finde ich eine sehr interessante Geschichte und man kann eben Dinge, die sonst überhaupt nicht zugänglich sind, ja, zum Beispiel jetzt Atlantis, ne, kann man eben so viewen. Ich meine, Casey, kann man jetzt auch vielleicht sagen, ist ja, sowas Ähnliches ist wie ein Remote Viewing, wenn er seine Readings gegeben hat und dann plötzlich halt irgendwas beschrieben hat, das da vor angeblich 20, 30, 100, was weiß ich, 1000 Jahren da passiert ist. Solche Techniken eben. Aber naja, ist natürlich dann schwierig, also in einem wissenschaftlichen Paper dann Remote Viewing zu referenzieren, ist natürlich schwer. Ne?
Ich würde zumindest nicht sagen, ja, es ist unmöglich, damit in Kongressen aufzutreten, wenn du anerkannt werden willst, aber das als Quelle von Indizien, wie ich schon sagte, ich habe mich viel ja mit alten Schriften beschäftigt oder meine beste Geschichte ist ja meine Felsbildentdeckung der Seitenschwert-Segeltechnik, wo selbst Thayer da gesagt hat, ich bin 35 Jahre lang unter dem Bild durchgegangen, ich habe es nicht erkannt. Also insofern, solche Dinge auch zu nutzen,
weil um Ideen zu kriegen, ja, genau, ja, richtig. Und dann kann man es ja versuchen zu bestätigen, ne?
Genau, es ist ja so wird viel mehr angelangt, als wir es uns selber zugestehen. Insofern würde ich sagen, ja, kommt immer auf den Einzelfall an, aber warum denn bitteschön nicht, um Hinweise, Ideen vielleicht irgendwie aus den Echokammern der Zeit zu bekommen.
Also es gibt zum Beispiel auch viele Viewings von Erdstellen. Wir haben einmal eine Sendung gemacht, wo wir diesen berühmten Erdstall in Kritzendorf geviewt haben, wo okay, da kommt halt die volle Science-Fiction-Story raus, sage ich jetzt einfach mal salopp. Oder wir haben immer, es gibt auch Viewings von der 12-Apostel-Zeche und so weiter. Und man kann das eben verwenden, wie du sagst, als Indiz und dann kann man halt schauen, ist da was dran oder nicht. Aber wie kommt man sonst überhaupt auf die Idee? Ne? Und durch Viewings kann man vielleicht auf bestimmte Ideen kommen, Fäden, die man nie verfolgt hätte und dann plötzlich vielleicht überraschenderweise zu einem interessanten zu einer interessanten Spur führen.
Du hast eben schon das wichtige Stichwort gesagt, lass uns zum Kernthema, zu unserem roten Faden zurückkommen, 12 Apostelzeche in Kloster Neuburg, weil ich sag mal, das ist ja für mich auch Stein des Anstoßes, warum ich auch ein bisschen nochmal um diese Zeit gebeten habe, weil ich will gar nicht, wie gesagt, ich bin da völlig begeistert und ziehe meinen Hut vor dem Lebenswerk vor Heinrich Kusch, darum geht's ja gar nicht, sondern es geht ja darum, dass ich die Möglichkeit hatte, mit einem interdisziplinären Team, das sind Leute von dem Institut, das heißt, mein Namensgedächtnis, Arthesis Institut Landvermesser aus Altenberg, die für Arbeo dort wirklich viele gute Arbeit gemacht haben. Matthias Gosewisch, Jari Köster, die also da ausgemessen haben, dass das viel größer ist, das Netzwerk, als das, was bis jetzt ausgegraben ist. Und es gibt ja
angeblich 40.000 Quadratmeter, ja, aber das sind ja irre, jetzt, ja? Das ist jetzt aus Quellen, die halt, also soweit ich weiß, vom Vikar, also kirchliche Quellen, da gibt's halt jetzt auch nicht wirklich, glaube ich, Referenzen dazu, aber es soll riesig sein, ja, also und teilweise halt auch schon zerstört, weil da halt dann irgendwo ist dann eine Tiefgarage in der Nähe gebaut worden und so weiter, ne, wo dann die Dinge verfüllt werden, was so schräg ist. Also es werden solche Anlagen auch heute noch teilweise einfach mit Beton verfüllt, mit dem Sicherheitsargument, okay, ja, aber
Naja, ich sag mal, das Eteris-Institut hat das ja mit modernster Radiotelemetrie, Echolot, wie das einmal im Detail funktioniert. Ich habe ja schon gesagt, Robert Wunderlich war ja mit dabei, auch Erik Köster, einer der Chefs dieses ganzen Komplexes da in Altenburg, besser gesagt in Thüringen. Und die haben mich mitgenommen und haben mir auch in dem Hotel, wo wir gewohnt haben, so etwa 150 Meter weg, bisschen straßabwärts, sind ja die Seltenkeller. Und die sind ja noch verschüttet. Und das wirklich ist für mich mit meiner Geologie-Affinität als Biologe, wir haben uns dort auch mit der Hotelbesitzerin in die Keller, wir durften dort rein, die ihr Ehemann, der dann leider vor 4 Jahren verstarb, schon angefangen hat rauszuholen. Und das bestätigt ja auch die Überlieferung, dass man dann im Auftrag des Vatikans diese Dinger verfüllen musste, weil sie unangenehm waren, sage ich jetzt mal, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Und ich habe mir die Sedimente angeguckt. Das waren also gelblich, hellbraune Sedimente, auch mit Steinen durchsetzt, konglomeratartig. Man hat richtig auch die Huminsäuren gesehen, wie eben so ein Fluss Laub mitspült. Es war alles eindeutig echt, was wir da gesehen haben. Und dann sind wir einen Tag später von Professor Ottenfels dann empfangen worden und ja, wir sind dann runter. Und man muss erstmal schon sagen, egal was es ist, aber allein die Kavernen, die dieser arme Mann mit seinen 1500 Fans, was die dort rausgeholt haben, das ist ja allein für sich unglaublich.
Absolut.
Er hat bitteschön solche riesen Keller, die ja wie im nahen Kloster ja vieretagig sein können oder sogar sollen, weil die haben ja auch Messungen gemacht, dass es nicht nur horizontal, sondern auch vertikal weitergehen soll.
Ja.
Das ist ja für sich schon ein unglaubliches Wunder. Entschuldigung.
Es ist völlig erstaunlich, ja.
Und jetzt kommt's ja, was ja auch mein Ansinnen war, weil ich bin kein Spezialist für die Warna-Kultur. Ich sag's nochmal. Ich bin Experimentalarchäologe, der Wanderungsbewegungen verfolgt und dafür Artefakte sammelt.
Ich habe Vegetationsgeograf, ne, und dadurch aber natürlich sehr gut aufgestellt, um jetzt auch die Spur von Nikotin und so weiter zu verfolgen.
Ganz genau, was ja mein Promotionsthema ist, wenn die neuen Zuhörer, die beim letzten Mal nicht dabei sind, ich habe über Nikotin und Kokain in ägyptischen Mumien promoviert und wir finden dieses Zeugs, und das ist ganz wichtig, nicht nur im alten Ägypten. Wir finden Nikotin im Libanon und jetzt wieder Österreich, ja, Flash. Wir finden selbst in Niederösterreich und in Südwestdeutschland humanes Material, archäologische Reste, Knochen von Menschen, die Nikotin in ihren Geweben oder ihren Knochen eingelagert hatten.
Ja, wir haben übrigens einen Anrufer.
Nicht nur auf Ägypten beschränkt, gell? Also will ich nur sagen.
Ja, interessant. Wir haben einen Anrufer. Sollen wir ihn kurz reinnehmen?
Na, und beginnt, ja, damit.
Hallo, lieber Anrufer.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Vielen Dank für das spannende Thema der Sendung. Ich habe da mal eine Frage, wo es schon um die 12 Apostelzeche ging und auch um den Dr. Kusch. Und zwar, da ja auch das Thema der Sendung Eisen im weitesten Sinn ist, gibt es von dem Dr. Kusch jetzt Aussagen, dass ein gefundenes Artefakt dort zu einem Aluminiumgehalt besitzt und jetzt sind da so Aussagen vom Herrn Dr. Kusch, dass es aufgrund des fehlenden Kohlenstoffgehalts nicht auf der Erde hergestellt worden sein kann.
Und wir wären in wenigen Sekunden, entschuldige, wenn ich unterbreche, sowieso darauf gekommen, das ist, ich sag mal, das Pyramidon der ganzen unglaublichen Geschichte. Wir waren ja gerade bei der Einleitung. Wir werden in wenigen Minuten unbedingt darauf kommen, weil ich bin zwar auch kein Eisenspezialist, ich habe dazu weder promoviert noch habilitiert, aber ich bin mit Professoren zusammen, die solche Themen besser als kein anderer auf der Welt können. Wir werden gleich drauf kommen, aber es wäre zu schade, das jetzt zu verwursteln. Keine Sorge, wir beantworten es in wenigen Minuten. Auch das ist eine unglaubliche Unglaublichkeit. Aber ich wollte erstmal einen einfachen Dingen zeigen, was das da unten ist. Das ist also eine Sensationsfundgrube, die gibt's so kein zweites Mal auf der Welt, wenn es denn echt ist.
Okay, das heißt, darauf kommen wir noch. Lieber Anruf, hast du sonst noch eine Frage? Also die werden wir noch behandeln. Gibt es noch was anderes, was dich interessiert?
Noch, was einwerfen, und zwar, da es ja kurz noch ums Remote Viewing ging, das hat jetzt wenig mit dem Thema der Sendung zu tun, aber trotzdem interessant, was mir noch nicht klar war, in der vorletzten Sendung von dem Jesse Mickels mit dem UAP JERP, da hat er der Gast eigentlich erzählt, dass dieses Remote Viewing Programm vom Hal Puthoff auch ins Leben gerufen wurde, um zu verstehen, wie diese gefundenen, abgestürzten Flugzeuge dann funktionieren überhaupt. Und das fand ich mal interessantes Detail bei dieser ganzen Remote-Viewing-Geschichte, wie das überhaupt entstanden ist.
Mit Remote-Viewing wurde schon alles Mögliche untersucht. Es wurde auch geheimdienstlich eingesetzt und so weiter. Ja. Also aber es ist halt nichts, worauf man sich auch hundertprozentig verlassen kann. Muss man auch sagen.
Ja, eben das ist der Grund war, warum man dieses Programm ins Leben gerufen hat überhaupt. Also um überhaupt rauszufinden, wie diese Objekte funktionieren. Dafür wurde dieses ganze CIA-Programm.
Du meinst, warum UFOs fliegen? Dafür wurde Remote Viewing verwendet?
Nee, herauszufinden, wie man mit diesen abgestürzten Objekten, die man ja geborgen hat, wie man um die Technik zu verstehen.
Ja, das sage ich ja. Herauszufinden, wie UFOs fliegen.
Ja, genau.
Also wie diese Objekte, die da halt wie richtig, die eben genau. Angetrieben werden. Okay,
auch Eier sind oder
das habe ich noch nicht gehört, also ich glaube keine Ahnung, also gibt's viele Quellen, aber
das, da gibt es wohl die
also das Projekt ist ja Stargate, ne? Also ja, sagt ja schon einiges.
Genau. Also falls das nochmal jemand nachhören will, da bei dem Jesse Mickels bei YouTube die vorletzte Sendung mit dem Gast UAP Jerp, da wurde das Thema eben angesprochen.
Ah, ja.
Ich glaube, der Hal Puthoff wurde da auch als Quelle. Nee, der, verzeihung, nicht der Puthoff hat es gesagt, sondern der Grush hat wohl diese Aussage gemacht, dass
ja.
Das darf.
Aber da kommen wir jetzt zu weit weg. Aber ja.
Ja, ich wollte es nur mal erwähnen. Also vielen Dank, ich wollte es nur einwerfen.
Okay, vielen Dank und wir kommen dann noch auf deine Frage bezüglich des Aluminiums, des
angeblich. Ja, weil es da eben, ich habe das mal nachgelesen, mit dem Kohlenstoff, das muss da wohl gar nicht unbedingt notwendig sein, aber wäre interessant, wenn
wir kommen, der Gast. Wir kommen gleich drauf.
Okay, danke.
Vielen Dank.
Tschüss.
Hat schönen Abend.
Tschüss. Ciao.
Eben tschüss. Aber trotzdem vielen Dank für die Frage. Lass uns mal wirklich jetzt reingehen, weil ich sag mal,
wir sind schon bei Stunde zwei übrigens.
Eben. Wir müssen Gas geben, dass die Leute nicht vor Erschöpfung einschlafen. Der entscheidende Punkt ist, wir kommen dort runter in das interdisziplinäres Team von Gebäuderekonstrukteuren. Bergbauforscherin war mit dabei von der TU Berger Akademie. Wir waren ein guter Haufen, die also sich mit Uraltbergbau beschäftigen, alten Bauwerken. Etliche waren mit Heinrich Kusch Erdstelle. Faszinierendes Thema. Und wir kommen dort runter. Die waren schon zwei, drei Mal da drin, kannten alles. Ich war ja Baby, frisch, Neuling, hab das noch nie gesehen. Erstmal Chapeau, was das für eine Größe ist. Hammerhart, kann nur sagen. Ei Gott, wäre schon im Mittelalter, also wenn die Dinger im Mittelalter 10. bis 11. Jahrhundert da reingehämmert worden wären, schon eine Leistung. Jetzt haben die aber, der Österreicher kennt das ja, ich will es ja nur wiederholen, dieses römische Terrazzo und dann die römischen Ziegel oben drüber, dann zeigen sie ja so ein Hypokaustum als Fußbodenheizung. Du, das will ich jetzt gar nicht alles in letzten Endes. Ich fand es nicht gut präsentiert. Man hätte es, weil ich auch viele Ausstellungen mache, bin selber Kurator an zwei Museen, ich hätte es anders präsentiert, aber da will ich gar nicht jetzt groß drauf, weil wir die Zeit nicht haben. Und dann kam mir als nächster Keller, nächsten 10 Meter, Warna, also Donaukulturen, Winscherkulturen. Ja, wo der Abeo dann, und das muss ich jetzt den Hörer sagen, wir kommen gleich auf das Eisen, uns dann diese Auswahl von angeblich 300 Statuetten der Donaukulturen. Für mich sind das Winscherkultur-Statuetten, weil ich habe mit serbischen Archäologen Kontakt, bin mit den Warner-Kollegen bestens befreundet. Es ist eben das typische Dekor dieser beiden Kulturen, vor allem aber Winscher-Dekor. Und auch die Schreibtafeln. Also, liebe Leute, ich habe noch nie, weder in Bulgarien, weder in Sofia, noch sonst irgendwo, so eine unglaubliche Sammlung von diesen Artefakten gesehen. Und wenn Abeo sagt, Dominik, das ist nur eine kleine Auswahl. Wir können die nicht zeigen, weil die müssen ganz aufwendig präpariert werden, dass die am Sauerstoff, was ich ja schon beim Eisen sagte, diese Keramiken nicht zersetzen. Wir haben davon Hunderte, Dutzende. Ich sage, Abeo, da müssen sich doch die Museen der Welt die Nase platt stehen. In Österreich bestimmt, jetzt bin ich nicht der große Donaufahrer, von Serbien ist das bis nach Wien, wie viel? 400, 500 Kilometer oder mehr? Sag du mal was, Tarek, du wohnst dort.
Ich wohne weder in Serbien noch in Wien, aber es kommt
jetzt ja, so ungefähr.
Ja, so in der Gegend.
Das,
ja.
Allein das wäre eine Sensation.
Also von Wien ist ein bisschen weiter nach Serbien als von Graz auf jeden Fall. Und es kommt
ja
davon,
ja,
wo in Serbien.
Ja. Ja. Also sag mal, ich habe mich nicht getraut.
Aber so in der Gegend, ja.
Ich habe mich nicht getraut, 800 Kilometer zu sagen. Ja? Ich hätte vorher mal gucken sollen. Also es ist schon ein Stückchen. Ja? Das wäre für sich eine Weltsensation, weil man eben der Meinung ist, da muss ich gleich nochmal ausholen, dass die Varna-Kultur sang- und klanglos im Balkan unterging mit ihren vielen, man sagt dazu, Polymetallen, die sie verhüttet verschmolzen haben. Sowas in Kloster Neuburg in so einem alten Kellergewölbe zu finden, das sprengt ja aus mehreren Gesichtspunkten jegliche archäologische Darstellungsweise. Dann hätten ja weder mittelalterliche Leute, weder die Römer, sondern schon lange vorher, wir reden Winscherkultur, rund 5000 vor Christus, 7000 Jahre vor heute, Menschen schon diese Gangsysteme dort reingemacht. Das ist ja die logische Konsequenz dieser Behauptung. Das ist ja nur überprägt worden von anderen, die dann später kamen, Germanen, sind ja auch riesen Vitrinen germanischer Funde, ich will das jetzt nicht ewig in die Länge ziehen, aber allein diese Winscher, sagen wir jetzt Donaukultur-Terrakotten, von den Schreibtafeln gar nicht zu reden, mein Lieber. Ich habe mich mit Protoschrift ein bisschen beschäftigt, weil ich sehr gute Archäologenfreunde habe in Deutschland, aber auch in Rumänien. Da ist das Stichwort Tertertia. Tertertia-Kultur ist auch eine solche dieser 36 Donaukulturen, die die ältesten Schrifttafeln wo produziert haben. Auch im Varna sind im Goldmuseum einige dieser Täfelchen ausgestellt. Die kenne ich. Ich kenne die Archäologen. Ich habe viel mit denen darüber gesprochen. Stichwort Protokultur, dieser Donaukulturen, Protozivilisation, die haben eigentlich alle Eigenschaften, dass nicht die Sumerer oder Ägypter, sondern eigentlich schon diese Donaukulturen das Privileg genießen müssten, eigentlich als Hochkultur bezeichnet zu werden. Urbanisierte Städte, gegliederte Gesellschaften, schriftartige Systeme. Wir haben einen Mathematiker in unserem Verein, der hat einen Rechenstein wiederentdeckt, dort in der Ausstellung im Goldmuseum. Und dann zeigt uns der Arbeo Tafeln über Tafeln. Er sagt, das sind nur eine Auswahl der schönsten. Wir haben viel mehr. Leute, da müssten sich das Metropolitan Museum of Modern Art, das Britische Museum, der Louvre, das Deutsche Archäologische Museum, die müssten sich dort die Nase platt stellen. Die müssten dort in Reih und Glied stehen und betteln, einen Teil davon zu bekommen, weil das ist Weltsensation. Mit dem Eisen kommen wir gleich drauf, aber das dürfte es nach der modernen Archäologie nicht geben. Und ich habe extra...
Aber genau das ist wahrscheinlich der Grund, warum das Metropolitan sich da nicht die Nase platt drückt.
Naja, ich kenne die. Ich habe zumindest, als ich Abora 3 in New York gebaut habe, ich war mit der Direktorin eng befreundet. Ich war damals im Beginn ein Promotionsverfahren. Das war eine deutsche Ägyptologin, die damals die Chefin war des Metropolitan Museums und Chefin der ägyptischen Ausstellung. Die Archäologen, wenn man mit denen ein bisschen vernünftig redet und nicht altklug die gleich als Spinner hinstellt, wie das manchmal passiert, nicht immer macht man das, aber manchmal passiert es ja doch, da sind die gar nicht so verstockt, wie viele Laienforscher glauben. Und ich habe ja extra meinen Manfred Buchholten aus Graz mitgenommen, weil ja Gerüchte kamen, ja vielleicht wollen sie die sogar zumachen. Und Manfred ist nicht nur der Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Österreich, sondern einer der renommiertesten Höhlenforscher auf der Welt. Nicht in Österreich, nicht in Deutschland, auf der Welt. Ich sage, Manfred, du musst hier mit antraben in Graz, von Graz nach Kloster Neuburg. Wenn die Hilfe brauchen, bist du der Mann, um die mit zu unterstützen. Und ich hatte extra, weil ich ja das durch den Vortrag von Heinrich Kusch kenne, diese Donaukulturfigurinen, habe ich extra mit meinem OSL-Spezialist Dr. Giorgio Polymeris gesprochen. Und jetzt kommt's eben. Zufälle passieren eben nicht, weil es Zufälle göttlicher Mission sind. Es fällt dir ja zu. Es steckt ja eine Idee dahinter, warum du dann Kreise schließt. Ob mit Remote Viewing oder ob du nur genug Vitamine B hast und relativ große Netzwerke. Und es stellt sich heraus, dass der liebe Polymeris, der meine OSL-Datierung auf den Kanaren macht, mit dem Chef OSLer der Universität Wien bestens befreundet ist. Die haben zusammen Geologie studiert, Physik studiert und in der OSL promoviert, beide zusammen beim selben Professor. Und mein lieber Manfred Buchholten aus Graz ist mit dem Professor Michael heißt er, glaube ich, habe den Namen jetzt gar nicht mehr parat, fällt mir ein, mit den besten Gedanken und Wünschen auch befreundet. Und ich habe also sowohl mit Manfred Buchholten als auch mit dem lieben Dr. Georgios Polymeris gesprochen. Wir müssen den Ösis helfen, wenn die das Ding zumachen. Wir müssen diese Statuen datieren, damit die endlich als echt authentifiziert werden. Und da bin ich ja wirklich wie die Pechmarie mit Wasser, nicht mit Wasser, mit Pech übergossen worden, weil ich 2 Tage mit Manfred Buchholtner gewartet habe, dass Arbeo nach der Besichtigung uns wieder kontaktiert, dass wir Adressen austauschen und Termine, dass wir 2 solche Statuen nach Wien ins Institut bekommen, wo wir sie hätten auf unsere Kosten OSL datieren lassen. Ich habe genug Geld eingesammelt über mein OSL-Projekt. Der Georgios hätte mit seinem Studien- und Habilitierungskollegen in Wien gesprochen. Manfred hätte mit dem in Wien gesprochen. Wir hätten das auf einem kleinen Dienstweg neben der Dienstvorschrift einfach mal dorthin gegeben, um endlich mal ein valides Datum zu bekommen. Der liebe Arbeo hat sich trotz dutzendfacher Anrufe auch vom Eteris-Institut, der Manfred Buchholtner hat es probiert, ich habe es probiert, alle haben es probiert. Warum meldet sich Arbeo nicht? Wir wollen ihm nicht schaden, wir wollen ihn unterstützen und fördern. Und da muss ich sagen, ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich mich nicht verplapper. Die Hauptmethode der Wissenschaft ist nicht die Wahrheit. Die Hauptmethode der Wissenschaft ist die Offenheit. Offenlegung der Quellen, der Fakten, eine erkenntnisoffene, ideologiefreie Diskussion der Ergebnisse. Und ich sag's nochmal, wie am Anfang gegenüber, mit dem Thema Heinrich Kusch. Ich will hier keine Anschuldigungen machen und auch keine bösen Lügen postulieren. Und es gilt natürlich erstmal die Unschuldsvermutung. Aber bei so einer Fundsituation, die einmalig auf der Welt ist, muss ich, wenn ich Wissenschaftler bin, und er hat ja einen Doktortitel, er hat einen Professorentitel, muss ich die Hose runterlassen, muss ich das Visier hochmachen. Wir sind als Freunde gekommen, als Kollegen, wir haben das Geld mitgebracht, die Unterstützung. Warum lässt er es nicht in Wien OSL datieren, um endlich zu zeigen, dass es echt ist? Punkt.
Ich weiß es nicht. Gut, du hast ja auch kritisiert, dass er die Funde jetzt nicht wirklich der in Wissenschaft, wie gerade vorher so gemeint, ne?
Wir kommen ja gleich aufs Eisen, da möchte ich das besonders nochmal hervorheben. Ja. Aber mir geht es erstmal nicht um die
Darstellung. Also ich habe diese Frage auch Heinrich und Ingrid Kusch gestellt, die haben da jetzt auch mehr oder weniger nur mit den Achseln gezuckt. Es ist halt schwierig, ja, auch in einen anderen Menschen reinzuschauen. Wir kennen jetzt seine Motivation nicht. Es ist ein völliger Wahnsinn, was er da euch auch geschafft hat, ne? Das erkennst absolut du ja Respekt. Auch an. Und Respekt, es ist halt,
aber das reicht nicht.
Aber, ja, und, also das, was du jetzt kritisierst, ist eigentlich, dass da nicht viel mehr damit passiert, dass das nicht schon längst wirklich in einem breiteren Rahmen, untersucht wird und so weiter. Und, ja, also der Kritik muss ich mir auch anschließen. Aber, ja.
Du hast
es ist halt schade. Es ist einfach schade. Ja. Es ist ein bisschen auch eine Geheimniskrämerei. Ja, also wie ich dort war, ja, ich wollte eigentlich auch Audiodokumentation von dieser ganzen, von dieser Führung machen. Ja, das ging alles nicht. Und ich kann zwar aufnehmen, aber darf das nirgends verwenden. Und dann mag ich ja gar nicht mehr aufnehmen, weil das nervt mich. Also, ja, also die Offenheit, die du jetzt gerade angesprochen hast, ja, die fehlt mir teilweise auch.
Ich bitte dich auch nochmal der Ehrlichkeit halber, dein Beispiel mit diesen Schrifttafeln zu bringen. Sonst erzähle ich es, aber es ist nicht meine Geschichte, es ist deine Geschichte, was einfach nur Evidenzen liefert. Ich sage keine Beweise.
Also das ist natürlich ein bisschen schwierig. Da müsst ihr jetzt auch die Dokumentation online stellen. Aber ich kann es versuchen zu umreißen. Ja.
Bitte.
Es gibt die Abbildung, wo man, das ist ein bisschen schwierig jetzt, aber gut, da ist, ich glaube, Aldebaran. Genau, Aldebaran ist da abgebildet und das ist auf einem Stein eingeritzt und da ist auch noch ein anderes Sternbild dabei. Und Aldebaran ist mit einem großen Kreis markiert und das Sternbild des Stiers, glaube ich, ist auch ist nachgezeichnet. Auf diesem Stein und Aldebaran wirklich mit so einem großen Kreis. Und ein Hörer der Sendung hat mir vor einem Jahr oder so hat er mich auf eine Aufnahme, die auf Wikipedia existiert, aufmerksam gemacht. Und auf dieser Aufnahme sieht man eine Collage, also das ist anscheinend schon eine Collage, also da ist irgendein Sternbild und dann eben Aldebaran genau mit demselben Kreis drumherum und das Sternbild eben ausgezeichnet. Also das ist Eben schwierig zu erklären. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Ja, eine Collage auf einem Blatt Papier kann man sich das vorstellen. Und dieses Blatt Papier ist in einem Winkel fotografiert. Und was derjenige jetzt gemacht hat, er hat den Heinrich Kusch um eine plane Aufnahme dieses Steins gebeten. Und hat, ich weiß nicht, wie er auf das überhaupt gekommen ist, muss ich auch sagen. Und, aber gut. Und hat dann das Bild von Wikipedia, also hat es ausgedruckt, 1:1, die plane Darstellung der Abbildung des Steines, wie er in der Zeche gefunden wurde, hat das Bild von Wikipedia auch 1:1 ausgedruckt und dann mit so einer Folie nachgezeichnet, mit so einer durchsichtigen, die einzelnen Sterne, ja, die da irgendwie verteilt sind und dann im Aldebaran und so weiter. Und wenn du das übereinander legst, dann ist das ein viel zu guter Match. Und wenn man jetzt ein bisschen mitgedacht hat, was ich da jetzt gerade gesagt habe, also eine Collage, die in einem Winkel fotografiert ist, plan ausgedruckt, 1:1 dann über eine Aufnahme dieses Steins gelegt und es passt. Und jetzt frage ich, und mir hat das der Hörer eben gezeigt und ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ist das einfach nur ein völlig schräger Zufall, weil wir da irgendwie in Wu-Wu-Land sind? Und das möchte ich nicht ausschließen, ja. Oder ein anderes Extrem, hat jetzt jemand diesen Stein gefälscht und dazu als Vorlage irgendein Foto von Wikipedia verwendet? Es tut mir leid, das kann ich nicht glauben. Also, es ist einfach eine Skurrilität, die ich mir nicht erklären kann. Ich glaube nicht, dass der Hörer das da jetzt irgendwie... Ich habe es ja nachvollziehen können, ja, aber das muss derjenige dann irgendwie publizieren. Ich habe das jetzt nur versucht, einmal wiederzugeben. Und das ist, und es sind mehrere Sachen auch an mich herangetragen worden. Also wenn wir schon dabei sind, in der Zeche gibt es auch diese Büste, ja, von diesem, das ist ein Templer, ja. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Ja, das ist eine Büste aus einer Statue, die in Wien herumsteht. Es ist so. Es ist genau dasselbe Kopf, ja. Aber es wird dann halt in der Zeche in der Führung als, ja, das ist eben, sorry, mein Namensgedächtnis, aber das ist eben ein spiritueller Führer des, der Templer gewesen, also ein Templer halt, ein sehr hochrangiger Templer sei das gewesen. Und solche Dinge gibt's da halt, einige, ne? Aber wie gesagt, zum Beispiel, also das mit diesem Wikipedia-Bild, das sich dann auf diesem Stein, und zwar, der Stein ist ja aufwendig geritzt. Das ist ja nicht so ohne. Ja, das ist nicht so leicht, das herzustellen, wie mir der Heinrich das erklärt hat. Und der wurde ja dort in situ gefunden. Also was das bedeutet, ich habe keine Ahnung. Okay, aber hier Full Disclosure, ja, das sind also so die Sachen, die auch in letzter Zeit an mich herangetragen wurde. Ich will sie nicht verschweigen. Ich weiß aber nicht, wie ich sie interpretieren kann. Es ist diese 12 Apostelzeche ist wirklich ein schräger Ort, ein schräges Thema. Ja, und da gibt es halt schräge Begleitumstände, mehr kann ich nicht sagen.
Ich möchte auch nicht nur Öl ins Feuer gießen, aber ich muss noch so einen Schluck Olivenöl nachschieben. Unsere Partner, also ich mache mit dem Eteris-Institut in Altenburg viel. Wir machen nicht nur auf den Kanaren, wir werden dieses Jahr auf den Azoren mit denen arbeiten, aber auch hier in Deutschland, die sind ganz viel auch in Österreich unterwegs, um Uraltbergwerke zu vermessen. Das sind alles gescheite Leute. Und einer meiner besten Partner am Eteris-Institut, Robert Wunderlich, hat mal nur aus Spaß nach diesen vielen Irrungen und Wirrungen, ich glaube, da war der schon zu Hause, mal gegoogelt und hat festgestellt, es gibt allein in Bulgarien 2 Manufakturen und in Russland eine weitere Manufaktur, wo man für wenige Euros sich solche beliebigen Warner-Figuren herstellen lassen kann. Ich sage nicht, dass es gemacht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt sowas gibt.
Aber es ist, ich glaube, man kann es fälschen.
Warte. Ja. Ich will nur sagen, ich hätte gedacht, das geht gar nicht, weil der Robert sagte, du kannst die Patentierung eingeben in Grafiken, du kannst es genau angeben, wie das aussehen soll, du kannst das mit Bilder untermauern. Ich will nur sagen, du kannst heute mit Chemie alles fälschen. Das hat jetzt erstmal nichts mit der 12 Apostelzeche zu tun. Aber ich sage einfach mal, der Vorwort wird nur dadurch lauter. Sowas kostet also nicht die Menge, wie ich dachte, das ist unbezahlbar, sowas zu fälschen. Das wäre so aufwendig, ist es nicht. Erster Punkt. Und ich sage nochmal, zweiter Punkt. Es geht nicht darum, richtig oder falsch. Es geht nicht darum, fähig oder nicht fähig. Ich bin als Mensch immer für der Wahrheit verpflichtet, als promovierter Akademiker sowieso. Und ich sag's nochmal, es gehört dazu, dass man das sauber dokumentiert. Es ist einfach ein ganz, dafür hat man seine akademischen Titel erworben, nicht um die Wahrheit zu postulieren, sondern die Arbeitsweisen, die Methodik der Wissenschaft, auch die Notwendigkeit, damit andere das nachvollziehen können. Und jetzt kommen wir zum nächsten Fall. Und der ist ja noch viel grausamer als der Fall dieser wie auch immer gearteten Warner-Figuren. Ich kenne mich mit Eisenverhüttung wirklich richtig gut aus. Ich habe vor 10 Jahren keinen Plan gehabt, was Eisenluppen sind, Rennverfahren, Gusseisenverfahren etc. Da hätte ich gesagt, ich frage meinen Nachbarn, ich kann es nicht sagen. Aber ich habe mich durch die unerwartete Entdeckung von Eisen vor 7, ist ja schon länger her, ist ja schon über 12 Jahre her, so in das Thema eingearbeitet und hatte das Glück, mit mehreren Weltkoryphäen der Eisen, also der Eisengestehung zu sprechen und die auch zu interviewen. Und jetzt gibt es das nächste Thema. Bis jetzt war ja gesagt, die Hethiter seien die ersten gewesen. Und jetzt finden wir in Zeiten Cheops Eisenrückstände, echte Eisenfunde, Mykerinus-Pyramide, Cheops-Pyramide, Troja, wir haben in der Nordtürkei und in Armenien definitiv Tell Samarra, aber vor allem in diesem Chalkolithikum, Kupfersteinzeitbelege, dass die Eisenzeit mindestens 1500 Jahre früher losgeht, als uns die Orientalisten erzählen wollen. Aber das, was wir ja in Kloster Neuburg haben, wäre ja, wenn es sich datieren ließe, und Keramiken lassen sich präzise mit der OSL-Datierung genau datieren. Und wenn der 300 solcher Figuren hat, eine dieser Figuren gibt ein ordentliches Datum.
Sind die aus Keramik?
Ich weiß es gar nicht. Ja, es sind aus Keramik. Ja.
Weil die sind ja, aber Moment, die sind ja zerfallen auch. Also die
zum Teil. Aber es gibt ja auch etliche, die hat er ja, und das finde ich ja gut, dass man sagt, mit so eine Konservierung, um die sauerstoffresistent zu machen,
kostet. Genau, weil sobald die an den Sauerstoff, die waren ja in diesem Holocaust drinnen und waren ja luftig abgeschlossen und das ist ja wirklich in diesem Horizont gefunden. Also das zu fälschen ist so, also
es ist. Was heißt das zu fälschen? Wenn du die Figuren doch nie gefunden hast, sondern dass eben für wenig Geld im Ausland hergestellt worden waren. Ich dachte, das ist
ja, aber dann, okay, dann sagst du, dass die das nicht wirklich dort gefunden haben, in diesem, sondern
das
dann,
wäre ja die Konsequenz.
Ja, also,
ich sage nochmal, aber es gibt ja eben dann Evidenzen, die in die Richtung hintendieren, weil ich möchte nochmal für euch Österreicher sagen, dass wäre ein Sensationsfund, als hätte man im Mittelalter ein Jumbo-Chat ausgegraben.
Ja.
Eine solche massive Anhäufung.
Aber das stimmt, wenn es da eine Möglichkeit gibt, diese Figuren direkt zu datieren, dann kann ich nur sagen, bitte macht's das.
Das macht mich ja so irre. Also
ist schade,
wir hätten das bezahlt. Ich habe genug Kohle mit meinem OSL-Datierungsprojekt eingesammelt, dass ich das Geld hätte. Das wäre mir eine Ehre, auch da interkulturell Europa. Das wäre doch für mich als Migrationsarchäologe der Beweis, wie weit die Archäologie, wie weit diese Kulturen schon in der Vorzeit untereinander vernetzt waren.
Ja.
Thor Heyerdahl hat diesen schönen Satz gesagt, ich habe auf all meinen Reisen nie Grenzen gesehen. Wenn ich aber Grenzen gesehen habe, dann waren das manchmal die Grenzen in den Köpfen der Menschen. Darum geht's, die inneren Grenzen aufzuweichen.
Ja, und die sind strenger bewacht als jede richtige Grenze.
Ganz genau. Und wir müssen diese Grenzen, wenn wir wirklich ins nächste Jahrtausend gehen wollen, mit all unseren Problemen, die wir haben, müssen wir vor allem unsere Grenzen im Denken aufweichen. Wir müssen zulassen, neu zu denken. Und diese Funde dort, allein dieser Warna-Kultur oder dieser Donau-Kultur, das ist so, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das in mir als Migrationsforscher und Donaukulturforscher ausgelöst hat. Das ist so unglaublich fantastisch. Deswegen möchte ich auch gerne dran glauben, dass es echt ist. Ich will ja nur sagen, ich hätte alles dafür getan, wenn ich es privat bezahlt hätte, mal 2, 3 Figuren zu dem Kollegen von meinem Giorgio zu schicken. Giorgio hätte das alles mit supervised, mit vorbereitet. Wir haben das Institut auch in La Coruña, wo wir das kostenfrei kriegen, weil ich so ein netter Kerl bin, sondern weil die auch verstehen, wie wichtig das ist. Moderne Physik, grenzübergreifend, da haben wir das Thema wieder. in die moderne Archäologie zu kriegen. Und wenn es denn wahr ist, dann können wir es heute beweisen. Und jetzt kommen wir zu dem Eisen, damit wir nicht zu viel von den Figuren rumphilosophieren. Das ist ja noch die 10. Ableitung von den Warna-Kulturdingern. Wenn die dort unten echte Eisenartefakte gefunden haben, und ich gehe erstmal davon aus, weil es gilt erstmal die Unschuldsvermutung, warum sollten die das betrügen? Es gibt überhaupt keinen Grund, das zu faken.
Ja,
das
war aus meiner Sicht. Finde ich auch nicht. Ja. Das ist ja das, warum ich, also gut, die Kritik zum Beispiel mit dieser Büste, ja, keine Ahnung,
ja,
warum
gut,
aber wurscht jetzt. Ja, aber
lieber Tarek, ich habe meine Diplomarbeit im Elektronenmikroskop geschrieben.
Ja.
Ich habe ja auch mit dem Fresenius-Institut sowohl im Raster- als auch im Tunnelmikroskop haben wir ja die Analysen gemacht zum Eisen von Cheops. Ja? Dadurch haben wir ja, es hat mir 4 Monate, das muss man sich erstmal vorstellen, es waren keine Archäologen, Physiker, Doktor, ja, wie hieß er denn? Oh Mann, mein Namensgedächtnis. Ich darf eigentlich auch gar keine Namen nennen. Ich bin gerichtlich dafür verpflichtet worden. Vom Fresenius, ach, ich habe den Namen gesagt, Hilfe, nein. Das Fresenius-Institut. Dr. Bernd Mehlich, jetzt habe ich es gesagt, hat mit mir 2-3 Monate gebraucht.
Wieso darfst du keine Namen nennen?
Ach, hör auf, ich will ja jetzt nicht über den Cheops-Skandal reden.
Ach so, okay.
Ich wurde dort verdonnert, ich musste...
Ach, ja, dann nenn auch keine Namen.
Ich will ja nur sagen, wie irre das alles ist. Und ich will nur sagen, wir haben, Bernd und ich, 2-3 Monate gebraucht, die Physiker, die die entsprechenden Geräte bedient haben, Tunnel, Rasterelektronmikroskop, die XPS, also eine sehr aufwendige Fotoelektronenspektroskopie, die zu begeistern, das überhaupt zu machen. Also, es gibt kein Eis im Ägypten, das muss natürlich durch die Riesenlast, die auf den Granitbalken lag, hat es Piezo-Effekte gegeben, wo kleine Ströme geflossen seien, die dann das Magnetit, was auch natürlich vorkam kann, im Granit nach außen abgelagert und inkrustiert haben. Ich sag, Leute, habt ihr denn einen an der Ratter oder was? Wir haben es doch im Elektronenmikroskop klar visualisiert, dass es aufgelagerte Belege sind. Patinisierungen, die nicht von innen, sondern von außen aufgelagert sind. Das sieht man, wenn man am Elektronenmikroskop sitzt und das sowohl in Aufsicht als auch in Transmission sieht. Wir haben beides gemacht. Und unsere XPS beweist ganz klar, dass dieser Granit arm an Magnetit ist, aber reich an Hämatit. Und Hämatit hat in dieser Kruste nicht einen einzigen Ausschlag gegeben. Also muss es fremd sein, von außen dran gekommen sein. Das hat 2-3 Monate gedauert, bis wir überhaupt die so weit hatten im Kopf, dass die mit uns frei diese Krusten mit XPS untersucht haben. Ich bin irre geworden. Die Zeit ist uns durch die Finger gerannt. Ich wusste ja noch nicht, dass wir den größten Skandal der Archäologiegeschichte auslösen. Aber ich hatte so ein ungutes Gefühl. Man, warum mehren die denn so lange rum? Warum muss ich die? Die sind doch Physiker. Die müssen mir doch nicht erklären, wie Magnetit im Stein ist. Das ist gar nicht in ihrer Aufgabe. Wir haben denen 10.000 Euro gezahlt und dafür sollen die das untersuchen und dafür sollen die nicht blöde Fragen stellen, die... Ich kann 1000 Mal die Frage stellen, ist die Erde eine Scheibe oder nicht? Deswegen wird sie nicht eine Scheibe. Die Erde ist definitiv rund. Das hat Eratosthenes schon vor 3000 Jahren nachgewiesen mit bestimmten Beobachtungen. Aber da will ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Eine schlechte Frage führt nicht zu einer richtigen Antwort. Und das hat mir so viel Zeit gekostet, was uns ja dann die Zeit gefehlt hat, um die Farben, die wir da mitbergen durften, auch zu untersuchen. Und zurück jetzt zu Arbeo und zu dieser 12-Apostel-Zeche. Ich habe das dem Arbeo wieder und wieder gesagt und auch ihn so vorgestellt. Warum, wenn das Eisen-Aluminium ist, Kupfer-Eisen-Legierung, warum macht ihr nicht mit einem Foliergerät, wie heißt so ein Ding, wo man so was unter Folie machen kann, dass man es immer zur Hand nimmt, einfach mal so ein Spektrogramm. Wenn ihr sagt, ihr habt das an namhaften Universitäten in Deutschland und in Österreich analysiert, und das glaube ich euch auch, dann druckt doch mal so ein Spektrogramm aus. Auf meiner Webseite, Cheops-Projekt, könnt ihr euch so ein Spektrogramm ansehen. Und eine XPS könnt ihr euch da ansehen. Das ist heute kein Hexenwerk. Und er gibt ja vor, ja, wir haben das gemacht. Belege, lieber Herr, Belege. Das muss dort neben dem Schaufenster genauso ausgestellt sein. Hier, das sind die Spektrogramme. Hier sind die XPS-Protokolle dieser Proben. Ich habe gesagt, Abeo, du kannst ja doch nicht die Leute hervorführen. Entschuldige bitte, das ist Quacksalberei. So geht keine Wissenschaft. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was der Mann angesprochen hat, vor ungefähr einer halben Stunde.
Ja.
Kupfer und Eisen kommen geologisch gesehen sehr häufig miteinander vor. Deswegen ist diese Kupfer-Eisenlegierung, dieser Armring oder dieser Kopfring, den Arbeo immer zeigt, wenn man darunter geht, was ganz normal ist, wenn man Eisen verhüttet. Wenn man das nicht speziell reinigt, hat man immer eine gewisse Fraktion Kupfer drin. Das können wir im Grunde genommen gleich zur Seite schieben. Aber Aluminium, Spoiler-Alarm, Aluminium wurde das erste Mal auf der Welt in ganz geringen Fraktionen 1832, wenn ich mich jetzt irre, irgendwie so in der Zeit, und in größeren Mengen 1860, jeweils durch zwei deutsche Physiker, das erste Mal überhaupt in messbaren Mengen hergestellt. Und jetzt Aluminium, was einen Schmelzpunkt hat bei 3200 Grad, und Eisen miteinander zu verhütten, das geht auf der Erde gar nicht, sagte er selber. Weil durch die unterschiedlichen Schmelzpunkte und damit Abkühleffekte es unter irdischen Bedingungen, Stichwort Gravitation, würden sich die Fraktionen voneinander wieder trennen. Entweder würde das total spröde werden oder es wären einzelne Matschhaufen. Ich übertreibe das jetzt mal. Ich habe mir noch nicht getraut, meine Eisenspezialisten überhaupt in der Bergakademie Freiberg darauf anzusprechen, weil ich denke, die erklären mich für total blöde. Die haben mich schon für blöde erklärt, als ich mit den Eisenfunden aus Cheops angetraut kam, wenn ich denen sage, Donaukultur 7000 vor Christus, Eisen-Aluminium-Legierung, da schmeißen die mich raus. Ich traue mich gar nicht, die zu fragen, weil die sagen, Görlitz, du hast eine Vollmeise. Das gibt's erst seit wenigen Jahren, solche Testlegierungen, weil das auf der Erde gar nicht geht. Aber gar nicht mal dieser Präastronautik-Komplex, sondern wenn diese Dinge echt sind, und ich behaupte nicht, dass es Fälschungen sind, im Moment zu wissen, noch nicht, dann muss dort das dokumentiert werden, das muss veröffentlicht werden, das muss zur Diskussion gestellt werden. Es würde ja das Zeitalter der irdischen Eisengestehung gerade auf dem europäischen Kontinent um mehrere tausend Jahre nach vorne verschieben. Und ich sage es nochmal, lieber Tarek, da würden sich alle Museen der Welt die Nase platt drücken, um an so einem Fund mit teilhaben zu dürfen. Es stimmt einfach nicht, dass das niemanden interessiert. Professor Buchholtner war begeistert, auch Geologe im Nebenberuf, promovierter Geologe. Ich, promovierter Biogeograf mit guten Kenntnissen zur Eisenmetallurgie. Das gibt's nicht. Da kriege ich Seefahrerskorput. Das darf's nicht geben.
Aber jetzt nochmal zurück auf die Frage von dem Hörer. Also er hat ja gesagt, dass also dieses Aluminium, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, irgendein Kohlenstoffgehalt hätte, ja, der...
Das Problem ist nicht der Kohlenstoff, der gefehlt hat oder nicht, sondern dass die unterschiedlichen Schmelzpunkte beim Abkühlen trennen sich dann solche unvereinbaren Metalle.
Also du meinst, dass die Legierung selbst schon kaum hergestellt werden kann. Also
ist das schon ein galaktischer Beleg.
Also das ist eine eine Eisen-Aluminium-Legierung. Ne,
funktioniert unter normalen Bedingungen nicht.
Okay, du sagst also, aber jetzt, heutzutage könnte man das herstellen, ne?
Sowas ist hergestellt worden auf der ISS in Testöfen. Im Weltraum.
Warum? Also da geht es gar nicht um einen Kohlenstoff, sondern nur um
Es gibt eine ganz einfache, weil unter Schwerelosigkeit, ja, ich weiß nicht, warum sich dann durch die Schmelzpunkte die Fraktionen trennen. Da müsste ich wirklich meinen Professor Lüchertz oder Matschulat oder wen ich da alles kenne, oder einen Professor Fred Rose, die sich da mit solchen Dingen gut auskennen. Ich kenne da wirklich gute Leute. Und die Bergakademie ist ja nicht irgendwo eine Akademie, die sich mit Technologien der Metallverarbeitung nicht auskennen. Ich kann nur so viel sagen, aufgrund der fehlenden Schwerkraft im Weltall ändert sich das natürlich, weil sich dann durch die nicht vorhandenen Gravitationskräfte diese Fraktionen nicht ausbilden, weil nach dem unterschiedlichen Dichtegehalt ordnet sich natürlich schwereres Eisen auf der Erde beim Auskühlen unten an und das leichtere Aluminium oben. Wenn du es verrührst beim Abkühlen, würde es eben durch die unterschiedlichen Schmelzpunkte, da wäre das Eisen lange erkaltet, ehe das Aluminium bindet. Es geht alles nicht. Zumindest nicht hier auf der Erde.
Okay, das heißt, und deshalb möchtest du auch, dass die Analyse dieses Aluminiums veröffentlicht wird, damit man den eindeutigen Nachweis hat, dass das wirklich so eine Legierung ist Und wenn man dann auch noch lückenlos nachgewiesen hat, was man meiner Meinung nach eigentlich hat, dass es wirklich dort gefunden wurde und ein gewisses Alter zumindest hat, also dann...
Auf jeden Fall muss es ja römisch sein. Selbst das wäre eine Sensation. In dem Fall hatten die Römer sogar schon Gusseisen, aber Aluminium ist das erste Mal weltgeschichtlich um 1830 rum in kleinsten Fraktionen geschmolzen.
Also und hier diese Nachweise zu haben, würde dann wirklich so quasi ein Erdbeben auslösen, was natürlich ausgesprochen spannend wäre. Ja.
Das würde die russische Konterrevolution auslösen, weil das geht alles nicht. Diese Höhle oder diese 12 Apostelzeche ist ja in Füllhorn von Artefakten, die zeitlich, räumlich, archäologisch, metallurgisch nicht zusammenpassen. Und im hinteren Teil geht es ja weiter mit den sogenannten Paläofunden, wo uns Arbeo ja einen Höhlenschädel gezeigt hat, von einem Höhlenbären.
Zahn, das, ein Riesenzahn.
Da kommen wir ja noch hin. Das war der Schädel, ja. Wo ich sagen muss, er zeigt dort einen Schädel, der auf einer Zeichnung, und ich bin ja nun Biologe und kenne mich ja mit Höhlenfelsbildern aus, diese heute ausgestorbenen Megafauna, da gehört auch der Höhlenbär dazu, die sind alle relativ eng zwischen 17.000 vor heute bis etwa 12.000, 11.000 Jahre vor heute ausgestorben. Gibt viele Theorien. Die modernste ist natürlich zu schnell wandelnde Umweltbedingungen, was wir auch mit dem rapiden Absinken des CO2-Gehalts korrelieren können. Der CO2-Gehalt sinkt rapide zwischen 18.000 vor Christus bis 10.000 vor Christus. Da würde ich erstmal sagen, uns erzählen sie immer, wenn das CO2 steigt, wird's wärmer. Hier fällt das CO2 von 1600 ppm auf etwa 1000 ppm und es wird wärmer.
Ja, es gibt da andere Gründe, warum es wärmer wird.
Es ist ja nur ironisch gemeint. Okay. Ich will ja nur sagen, wenn du die richtigen Fachtexte liest, und ich musste die lesen in meinem Promotionsverfahren, dann fragst du dich, wer macht hier Kabarett? Ich will nur sagen, in der Wissenschaft muss man einfach die Hose runterlassen und man muss sowas zeigen. Und ich kann nur sagen, diese Eisen-Aluminium-Legierung, und es ist ja schon ein Phänomen, wie der das biegen konnte, der liebe Arbeo, das ist, ich stelle das nicht in Frage, aber das ist, entweder ist es ein Fake, oder aber, und das ist in beider Seite kriminell, oder aber er verhindert der Weltgemeinschaft den Zugriff auf sensationelle Funde, die unsere Weltgeschichte neu ordnen würden.
Also zweiteres wäre jetzt kriminell, meiner Meinung nach, aber es ist ja auch wurscht. Lass mal die legalen Vorwürfe, lass mal die weg.
Ich darf mir das trotzdem nicht aussehen.
Was hat sich denn zu aufgeladen? Also,
aber ich weiß, ich aufgeladen noch nicht. Nochmal, sorry. Ich muss den Promotionsverfahren machen. In dem Promotionsverfahren wirst du speziell darauf trainiert, genau solche Dinge zu unterlassen. Mein Professor hat mich...
Nein, ich bin bei dir, Professor, es sollte mich mehrfach gezwungen.
Du musst für die Antithese mehr Aufwand bringen als für deine eigentliche Tabakthese. Machst du das nicht?
Aber er macht das er kann nirgends rausgeschmissen werden, weil aber er macht das.
Aber mich wollen sie rausschmeißen und deswegen musste ich wirklich auf
die Zahnfleisch. Wer wollte dich raus? Wer wollte
dich? Mein Professor in Bonn.
Ja, aber du redest ja jetzt, Moment.
Ich will nur den Zuschauern mit auf den Weg geben als Entscheidungshilfen. Wenn du sowas machst und wenn du dich in diesen Wissenschaftsebenen bewegst, gibt es ganz wenig Freiheitsgrade. Die Korridore sind so dünn, dass du nicht einfach sagen kannst, naja, oh, ich habe da keinen Bock, ich zeige das nicht, ich melde es nicht an oder so.
Das kann er schon sagen, als Privatperson kann er das schon sagen.
Aber in Österreich Gesetze, die es auch in Deutschland gibt, das sind eben nicht deine Funde, weil du das auf deinen Grund gefunden hast. Da muss ich kategorisch widersprechen. Da gibt es ganz leichte Beispiele.
Ja, aber es interessiert sich ja keiner für die Funde. Also es ist.
Ich will nur sagen, aus wissenschaftstheoretischer Sicht äußerst bedenklich. Und jetzt gehen wir mal, um das abzuschließen, in den nächsten Korridor, wo die Paläofunde sind. Wir waren eben beim Höhlenbär stehen geblieben, wo dieser Höhlenbär so viel kleiner ist, dass ich als Zoologe, und ich habe Zoogeografie studiert, allgemeine Zoologie, spezielle Zoologie. Ich habe da wirklich ein bisschen Ahnung als Biologe, wo ich sagen muss, das ist für mich ein ganz normaler Höhlenbär. Aber ich kann das nicht beweisen. Ich kann nur sagen, das sieht nicht aus wie ein europäischer Höhlenbär der Alterskategorie, wie es eben aus dem ja, Befund von Arbeo dargestellt wird. Und dann hat eben der Höhlenbär, ich glaube, ein oder zwei Einschusslöcher, wo man eben wirklich ziemlich genau sieht, das sieht aus wie ein modernes Einschussloch. Keine Ahnung, die Leute vom Eteris-Institut, die genauso bei dem Fund nicht dabei waren wie ich, haben nur gesagt, für uns ist das Mickey Mouse für Erwachsene hier mittlerweile. Und dann hat er ja diesen großen Unterschenkel, der ja humanoid sein soll, wo ich sage, ich habe sogar 9 Semester Sportmedizin nebenbei studiert, weil ich nicht wusste in der Wendezeit, ob ich Lehrer werde oder nicht, weil die haben ab 1992 keine Lehrer mehr eingestellt. Deswegen habe ich massiv als Sportlehrer auch Sportmedizin studiert. Ich hätte nur noch ein Physikum gebraucht und hätte als Arzt gehen können. Also ich musste Muskeltestat machen wie die Ärzte. Ich musste Knochentestat machen wie die Ärzte. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Gar nicht zu reden, dass ich mich mit der Anthropologie der Menschwertung sehr gut auskenne. Mag sein, dass das ein menschlicher Unterschenkel ist. Ich sehe es ein bisschen kritisch, weil der wirklich sehr deformiert ist und auch von der Morphologie nicht so aussieht. Aber da hat mir Abeo gesagt, nee Dominik, reg dich doch nicht so auf. Wir haben doch die Atteste. Ich dachte, warum liegen die nicht da? Wir haben vor 15 Jahren humangenetische Tests gemacht, die zeigen, dass das eine humane DNA drin ist. Und da muss ich schon sagen, sorry Columbus, du warst nicht der Entdecker Amerikas. 15 Jahre alter Atteste, wäre es so, als hätte Galileo ein Fernrohr vorgestern aufgestellt und würde damit die Hubble-Aufnahmen machen. Vor 15 Jahren war die Molekularbiologie in den primitivsten Kinderschuhen. Ich habe promoviert zwischen 2005 und 2012. Da hat es allein 2005 10 Jahre gedauert, um ein Menschengenom zu sequenzieren. Die Molekularbiologie war vor 15 Jahren in den Kinderschuhen.
Um das abzukürzen, du bist einfach der Meinung, dass die Behauptung,
dass das
ein menschlicher Knochen ist und der
weiß ich wirklich, nicht. Ich stelle nur dieses.
Lass mich den Satz fertig sagen, Dominik. Warte. Dass diese Behauptung einfach auch untermauert werden sollte durch entsprechende Dokumentation, bin ich auch bei dir, ja.
Das müsste unbedingt neu bestimmt werden. Heute macht das ein DNA-Sequenzer in 2 Stunden. In 2 Stunden hätten wir ein Ergebnis. Ja. Das würde
aber haben wir alles Euro nicht. Kosten. Haben wir alles nicht. Und jetzt möchte ich ein bisschen noch wieder auf unser eigentliches Thema zurückkommen. Wir sind jetzt dann bald gegen Ende. Also.
Columbus.
Es gibt einige Kritikpunkte, um das jetzt auch ein bisschen abzuschließen an den Funden in der Apostelzeche. Und natürlich gibt's auch durchaus interessante Kritik an der Arbeit auch von Kusch. Ich nenne jetzt noch einen, eine Historikerin hat mich ja auch angeschrieben und mit der habe ich auch gesprochen. Die hat sich eben die Dokumente angeschaut und hat eben rausgefunden, die also im geheimen Unterwelt sind und ihrer Meinung nach also die beschäftigt sich vor allem mit Quellen und sie glaubt eben, dass das Abschriften aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, ja von wo hat der jetzt abgeschrieben, also da geht es jetzt eben um im Buch genannten Quellen und Dokumente, wo man auch, es ist eine sehr ähnliche Kritik, die du jetzt da vorbringst, wo halt auch die Quellenangaben fehlen, wo ist dieses Dokument, wie kann ich das nachvollziehen. Und wo sie eben auch der Meinung ist, dass das alles Abschriften aus dem 19. Jahrhundert, 18. bis 19. Jahrhundert, wie sie glaubt. Was auch aber von Kusch gar nicht bestritten wird, die Frage ist halt nur, von was hat der abgeschrieben. Also kurz gesagt, natürlich gibt es da viele Details, die noch viel genauer untersucht werden müssten. Lose Enden, noch und nöcher. Es sind ja unglaubliche Behauptungen, die da auch aufgestellt werden. Und was ich immer lustig finde, wir haben das eher auch im Vorgespräch kurz angesprochen. Ja, es wird sehr viel auf jetzt, ich sage jetzt mal solchen Details herumgehackt, aber so an die Kernaussage wagt sich dann eigentlich niemand, weil diese Erdstelle sollen ja ein Transportmedium gewesen sein. Ja? Und das ist ja wirklich sehr gewagte Aussage, aber so weit kommt die Kritik gar nie. Ja? Und ist ja okay, kann man ja auch wirklich schwer, da wird es ja wirklich schwierig, weil da gibt es ja
Wir waren ja, entschuldige, gib mir nur noch mal eine Minute, du nennst das Geheimnis Krimerei. wie man das auch mal einordnet, ja, Donaukultur, die Wunde. Aber nochmal, liebe Hörer, ich möchte hier wirklich nochmal einen Appell an die Moral der Wissenschaft geben. Intransparenz in solchen Denkmälern schadet nicht dem Herrn Kusch. Es geht ja gar nicht gegen Heinrich, es geht ja hier mehr gegen Abeo, ja. Diese
Nein, es geht gegen niemanden, es geht nur darum, dass man eigentlich...
Hier wird Weltzivilisationskulturgut nicht ordentlich professionell gehandhabt. Das ist mein Schmerz. Ich habe nichts gegen die Person, Abeo, ich habe nichts gegen eben genannte Personen. Aber hier werden Weltkulturdenkmäler nicht mit dem Eifer, mit der Professionalität behandelt, die sie dringendst erfordern würden, wenn sie denn echt sind. Nochmal Eisen-Kupfer-Legierung, Eisen-Aluminium-Legierung, dürfte es nicht vor 2000 nach Christus gehen. Da muss doch mal
jemand aufhören. Das wäre ein interessanter Fund. Auch sie haben ja so Gefäße gefunden, wo wahrscheinlich Gleichstrom erzeugt wurde. Das ist jetzt gar nicht so verwunderlich. Ich meine, das hat man in Babylon.
Das haben die alten Mesopotamier auch gekonnt.
Aber diese Legierung, ja, die ist, und auch diese Instrumente, die da dargestellt werden.
Ja,
und auch diese extrem filigran gearbeiteten Glas, Dinger, die man da
Wahnsinn.
Interessanterweise unbeschädigt dort gefunden hat und die vielleicht Beleuchtungsinstrumentarien waren und so weiter und so fort. Also man kann sich die Sendungen anhören mit Heinrich, wo wir also die Funde in der Drei-Apostel-Zeche, da gibt es 3 Sendungen dazu, die ich alle ausgesprochen spannend finde und dort besprechen wir das alles. Aber natürlich ist auch da und die Kritikpunkte, die du jetzt vorgebracht hast, ja, die finde ich alle zumindest interessant. Ich persönlich kann das ja als Laie nicht wirklich beurteilen, aber ja, all das müsste oder muss irgendwann einmal angeschaut werden, wenn es irgendwie weitergehen soll, diese Forschung, was schon sehr super wäre. Ne?
Also ich kann ja nur darum bitten, die österreichischen Zuhörer, sind bestimmt etliche dabei, die da schon waren und auch mit Abeo vielleicht sogar befreundet sind. Wir wollen ja nicht als Feinde auftreten, sondern als Synergisten. Und ich sage nicht gerne aber hier muss ich sagen, hier geht es nicht um Abeo und sein Recht oder nicht Recht und um meine Hybris oder nicht Hybris. Es geht darum, das sind Weltkulturgüter. Und deshalb würde uns massiv helfen, die Vorzeit besser zu interpretieren und auch daraus neue Materialzeitalter zu generieren, neue Kulturverbreitungskarten zu generieren. Wer die Geschichte nicht begreift, ist dazu, seine Geschichte wieder und wieder zu wiederholen. Es geht hier nichts weiter als Zukunftsforschung. Altertumsforschung und Frühgeschichtsforschung ist in Wirklichkeit Zukunftsforschung. Und wenn wir nicht die richtigen Schlussfolgerungen aus unserer Zivilisationsgeschichte ziehen, werden wir in dieselbe Falle tappen wie all unsere Vorfahren. Wir werden untergehen. Und das ist die Botschaft, die uns die Pyramiden übertragen. Das ist die Botschaft dieser Eisenfunde. All ihre Technik hat den Ägyptern nichts genutzt. Sie haben ihre Zivilisation gegen die Wand gefahren. Und wenn wir nicht dieselben Fehler machen wollen, sind wir gezwungen, neue Wege zu gehen, neue Denkmodelle aufzugehen. Und dafür ist die 12 Apostelzeche, ich kann nur sagen, sowas Sensationelles habe ich in meinem Leben noch nie gesehen.
Ja, kann ich nur anschließen. Und vielleicht jetzt zum Abschluss des Gesprächs, ein bisschen um das abzurunden. Um was wir uns da die ganze Zeit drehen, ist ja eigentlich dass da halt ein Stückchen fehlt, ne? In unserer Geschichte eigentlich. Ne? Weil du hast ja auch heute wieder erwähnt, Göbekli Tepe, diese Funde in Kappadokien, die also 8000 Jahre plus, und es geht immer weiter nach hinten.
Ne? Ja, natürlich.
Also ich finde es wirklich interessant, in der Schule habe ich eben noch gelernt, ja, Sumera 5000 Jahre, 6000 Jahre vielleicht maximal, dann die Babylonier und Ägypter und so weiter und davor war nichts, ne? Und das habe ich also damals schon eigentlich nicht ganz verstanden, warum entsteht das plötzlich aus dem Nichts? Ja? Und es zeigt sich immer mehr, es ist nicht aus dem Nichts entstanden, sondern es geht weit zurück und es ist vielleicht auch so, dass da wirklich eine große Kultur vor, ich meine, Graham Hancock zum Beispiel, ne? Also das ist ja seine These, dass da eine große Kultur untergegangen ist. Ich glaube, vielleicht, ich möchte vielleicht am Ende den Gedanken noch einwerfen. Kann es vielleicht sein, dass einer der Gründe, warum wir uns nicht mit dieser mutmaßlichen vergangenen Hochkultur beschäftigen wollen, dass einer oder dass der Hauptgrund ist, weil wir sonst damit konfrontiert würden, dass auch unsere globale Hochkultur sehr schnell eigentlich wieder verschwinden kann. Ja, also wenn da jetzt wirklich diese technisierte Kultur einmal bestanden hat, sagen wir Hausnummer vor 20.000 Jahren und dann durch einen Kataklysmus vielleicht kombiniert mit Dummheit und Kriegen so verschwunden ist, dass wir da eigentlich gar nichts mehr finden, außer gigantomanische Bauwerke, die wir nicht verstehen und unterirdische Anlagen, die wir nicht verstehen und wo wir halt uns irgendwas zusammenreimen, ja, das ist alles aus dem Mittelalter oder keine Ahnung, aber wir überhaupt keine Überreste mehr davon finden und der Gedanke dann, dass vielleicht in 20.000 Jahren es mit uns genauso gegangen ist und unsere Urnachfahren dann sich vielleicht denken, ja, puh, das irgendwie, also einfach uns vergessen. Ja? Also kann es vielleicht sein, dass das so eine Angst ist, die uns davor zurückschrecken lässt, uns mit dieser Hypothese näher zu beschäftigen, nämlich der einer vergangenen Hochkultur.
Also vielleicht 3-4 Dinge. Ganz kurz, Angst ist der Lehrmeister des Teufels. Und wenn wir die Angst scheuen, uns mit unseren inneren Schwächen nicht auseinanderzusetzen, dann haben wir es nicht verdient, in die nächste Epoche zu kommen. Das ist einfach, ich sag mal, man kann es als Sozialdarwinismus nennen, wer sich nicht mit den Fehlern der Vorgänger beschäftigt, tappt in die Falle, das hast du ja vorhin schon gesagt, weiter geht's, war ja Schopenhauer, der gesagt hat, Vergangenheit sammeln und begreifen, mit diesem Wissen die Gegenwart gestalten und mit diesen Erkenntnissen in die Zukunft führen. Unsere Spezies, ich nenne die immer so scherzhaft Raubaffe Mensch, Homo Raubspezies. Wir vernichten gerade mehr Biodiversität seit dem letzten Einsturz des Meteoriten vor 60 Millionen Jahren. Wir roten Wälder, um daraus Ölpalmöl zu machen, Sesamsoße für irgendwelche Veganer oder die andere Seite rotet den Dschungel in Amazonas, und da kann ich eine Menge dazu sagen, mache ich jetzt nicht, ja, damit irgendwelche reichen Europäer Angusrind aus Argentinien oder Brasilien. So bekloppt kann man doch als Spezies nicht sein. Sorry. Wir haben 90% der Fischbestände, der Speisefischbestände fast weltweit ausgerottet.
Naja,
das ist genau, aber woran liegt das? Warum sind wir nicht in der Lage, in einmal eingeschlagenen Weg zu korrigieren? Sind wir als Spezies wirklich so dumm und so naiv zu glauben, dass das uns nicht einholt? Was haben die alten Ägypter gemacht, dass eben eine Kultur, die 4.400 Jahre lang die höchsten Bauwerke der Welt geschaffen hat? Spoiler-Alarm, erster Kölner Dom, 1886, hat die Cheops-Pyramide um lapidare 8 Meter überhöht. Es hat 4.400 Jahre gedauert, bis wir in der Lage waren, so hoch zu bauen. Da muss doch mal jemandem was auffallen. Entschuldigung. Und das ist ja letzten Endes die Frage, wie weit entwickelt waren die Menschen der Vorzeit? Du hast eben gesagt, ja, vielleicht gab es vor 20.000 Jahren so eine Pre-Hightech-Zivilisation. Wer sagt denn, dass es nur eine gab? Wer sagt denn nicht angesichts der neuen Funde in Marokko, dass es nicht schon 3-4 solcher Vorzivilisationen gab?
Ja, ja, also das will ich ja nicht ausschließen. Ich summiere das jetzt alles so zusammen. Ja, also
ja, ich will nur sagen, liebe Zuhörer,
stellt euch vor. So wie jetzt könnte man ja auch sagen, es gibt die USA, es gibt China, also das kann man ja verstehen.
Also wenn's, ich will nur sagen, einfaches Beispiel, das wären ja Prognosen. Das ist immer schwierig, über die Zukunft zu reden. Prognosen ist immer schwer. Nehmen wir aber, was wir wissen, die Eiszeit. Die letzte große Eiszeit war vor 20.000 Jahren. Dann gab es nochmal eine kleine Würmeiszeit, wo das Eis bis zur A4, wo ich wohne, in Chemnitz, rangerückt war, so 2 Kilometer dick. Aber vor 20.000 Jahren waren große Teile Nord- und Mitteleuropas mit mehr als 2 Kilometer dicken Eisplatten bedeckt. Liebe Leute, glaubt ihr denn von Wien oder von Berlin oder Chemnitz würde irgendein Stein übrig bleiben? irgendeine CD oder eine Computerplatine, das würde durch den massiven Druck solcher riesigen, eisgigantischen Massen so zerschmettern und zerflattern, dass wir nicht ein Krümelchen davon wiederentdecken werden. Vielleicht war das genau der Grund, warum der Paleomensch immer in Höhlen gegangen ist, weil er das wusste und hat sich über zigtausende Jahre in Höhlen niedergelassen und dort eben Maler reingestellt. Erst diese Woche kam ja die große Meldung, April, Deutschland, Europa ist nicht der Ort, wo die Höhlenmalereien begonnen haben, vor rund 35.000 Jahren. In Indonesien haben sie jetzt Höhlen gefunden, 68.000 Jahre vor heute. Also das heißt also, Wahnsinn. Die Leute waren doch nicht doof, die haben das doch nicht gemacht, weil sie uns veräppeln wollten, sondern die hatten ein Wissen, was wir lange verloren haben. Mutter Erde, Gaia, haben es die Griechen getauft. Pachamama, sagt halb Amerika, zur Urgöttin Erde. Ich bin kein esoterischer Mensch, ich bin Naturwissenschaftler, Atheist. Aber ich will nur sagen, dahinter steckt mehr, als wir je mit all unseren Apparaten beweisen können. Und wenn wir so weitermachen, kennst du die Antwort?
Ja. Also.
Und ich bin kein Pessimist, um Himmels Gottes Willen.
Nein, ich versuche Realist zu sein. Ne?
Und, ich bin ein pessimistischer Realist, sag das mal so. Aber wir haben es natürlich noch voll in der Hand. Ich denke auch, wir haben durch Internet Bibliotheken, insofern ist ja Internet digitales, auch KI, ich sehe das nicht als den Untergang der Menschheit. Nein, wenn man es positiv einsetzt, wird es uns in wenigen Jahrzehnten Möglichkeiten geben, die wir heute uns nicht mal
auch in der Geschichtsforschung, ne? Also da sind Analysen, Meta-Analysen. Ich glaube, das KI ist vor allem im Sinne von Meta-Analysen da mal sehr.
Das sehen Sie aber so pessimistisch. Ich sehe das effizient. Total optimistisch. Wir leben in der besten Zeit ever. Ich habe das Riesenprivileg, Bücher von Humboldt und Freiherr von Braunschweig über die frühen Entdeckungen der Guanchen auf Kuba zu lesen, weil wir Bibliotheken haben. Ich habe heute das Internet, wo ich in Lichtgeschwindigkeit mit meinen Professoren in Kuba, Teneriffa und Deutschland telefonieren und skypen kann, um gleich solche Informationen weiterzugeben. Wir werden dank dieser neuen Dinge ein Level erreichen in wenigen Jahren. Da bin ich zutiefst Optimist. Und der Mensch hat sich schon immer verbessert durch sich selber. Ja, wir haben böse Phasen. Wir Österreicher und Deutschen können uns an die Hand fassen. Ihr habt uns Adolf Hitler geschenkt und wir haben die Nazis dafür generiert. Wir haben da uns wirklich nicht nur Gutes anzuschauen, aber nichtsdestotrotz, am Ende siegt das Gute. Deswegen bin ich ja auch Abora-Verfechter und habe auf meinem T-Shirt ganz groß Abora stehen. Die gute göttliche Kraft, die dem Menschen auf all seinen Wanderungen, Arbeiten wohlgesonnen ist. Ein bisschen mehr Urvertrauen, ich habe es nicht gesagt, Gottvertrauen, Optimismus hilft uns weiter, diese Kinderkrankheiten abzulegen. Und deswegen sage ich ja, es geht nicht irgendwie Deformierung von irgendwelchen Leuten, sondern das in den Kontext zu stellen. Und da kann ich dir auch danken, dass wir hier solche erkenntnisoffenen Diskussionen führen dürfen, weil wir sind ja nicht in allen Details einer Meinung. Und das ist wichtig. Menschen müssen sich streiten. Sehr
völlig langweilig.
Menschen müssen debattieren. Wer sich nicht streitet, hat sich nicht lieb. Wer sich nicht mag, dem ist es doch scheißegal, was der andere macht. Darum geht's doch hier. Dass wir können das nur gemeinsam hinbekommen, das Raumschiff Erde in die nächste Evolutionsphase zu führen. Wir gehen aus dem Industriezeitalter 100% in den nächsten 20 Jahren in die kybernetische Epoche. Da gibt's kein, ob einem das gefällt oder nicht, schön ist oder schlecht ist. Ich kann es ja nicht ändern, aber es wird passieren. Alles deutet darauf hin. Und wir müssen als Menschheit uns endlich mündig machen. Wir müssen endlich unser eigenes Souverän werden. Ich brauche niemanden in Berlin, der mir erzählt, welche Heizung ich einbaue oder welches Auto ich fahren soll. Oder gar nicht, was ich essen soll. Da kriege ich Schnappatmung und Blutdruck. Ich bin ein mündiger Mensch, ich habe meinen eigenen Geist, ich kann frei denken.
Ja, auf der anderen Seite ist ein bisschen Koordination, gehört ja auch her, aber wo ich...
Ja, aber nicht von oben nach unten. Wenn, dann müssen wir uns als Menschheit an die Hand fassen.
Ja.
Und wenn wir richtig Bildung wieder haben und richtig auch diese Entmündigung, also wenn wir wieder selbstständige, selbstaktualisierende Wesen werden, wird das passieren, glaub mir. Das, was du vorhin mit der Formel gesagt hast, Remote Viewing. Führung, das ist doch nichts anderes. Wir sind alle mit dem unsichtbaren Netz verbunden.
Ja, natürlich. Also,
und wenn diese positiven Kräfte überwiegen, kommt was Positives raus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, das Positive nach vorn stellen und dann haben wir eine glorreiche Zukunft. Dafür segel ich am Bora und dafür mache ich diese Wissenschaftsprojekte auf den Kanaren, Kuba. Nicht, um das Alte zu erforschen, sondern durch das Alte die Zukunft zu verstehen. Darum muss es gehen.
Genau, weil wenn wir unsere Vergangenheit vergessen, dann sind wir gezwungen, die Fehler erneut zu machen. Ja. Und wie wir sehen, könnte es sein, dass diese Fehler sehr fatal sind und zum Untergang einer Zivilisation führen, so prächtig sie auch sein mag.
Ja, wollen wir hoffen, dass deine Weissagung, ja, dass dieser Krug...
Es ist keine Weissagung, es ist eine höchstens eine Warnung.
Ich will dich ja nur ein bisschen ärgern, um das interessanter zu machen. Nein, aber ich sag mal, wir müssen ja sehen, wir leben in einer der spannendsten Zeiten. Ich weiß nicht, wie alt unsere Zuhörer sind. Ich war 20,
durch als die Bank, Wende kam. Da gibt's alle.
Ich war 20, 18, 19, 20, als die Wende kam. Ich fühle mich hier in Deutschland wie im Jahr 1988 vor der Wende der DDR. Wir haben so eine Kontextsituation. Alle wissen, es ist irgendwie nicht so richtig. Keiner weiß aber so richtig, warum. Und irgendwie passiert aber auch was. Guck mal, heute geht der Goldpreis fast durch die 5000. Silber hat heute die 100 Dollar gemacht.
Was
das? Ja. Oh Gott. Was das für eine Implementierung hat für die Weltwirtschaft. Da redet hier in Deutschland im Fernsehen keiner. Ich werde irre.
Ja,
Gold und Silber ist die Nahrung der Götter. Es gibt für das Währungs- und Finanzsystem kaum ein besseres Fieberthermometer als Gold und Silber. Und das juckt hier in der EU scheinbar gar keinen.
Ich weiß nicht.
Mir fällt das vielleicht als Einzige.
Das sind alles Themen, über die ich schon gesprochen habe, aber alles Themen, die wo ich ganz bei dir bin. Also
irgendwie. Wie wollen wir denn in 5 oder 10 Jahren Rohstoffe einkaufen? Mit einer Schrottwährung? Ich bitte dich.
Naja. Ja, ich sage einmal, machen wir hier für heute den Knopf dran. Wir sind wieder an dem Punkt, dass wir eben unsere Vergangenheit besser verstehen müssen, dass es da ganz viele Dinge gibt, die unklar sind und dass auch eben nicht ganz von allen möglichen Seiten, ja, nicht immer mit offenen Karten gespielt wird, dass sehr oft nicht hingeschaut wird und so weiter und so fort und sich das Ganze halt relativ mühsam da weiterschleppt. Aber ich danke dir für deine Arbeit, für deine Offenheit, auch für dein Kontroverssein. Ich finde, das ist sehr wichtig. Du bürstest gegen den Strich und das braucht man, weil sonst herrscht Stillstand. Auch wenn man mit vielen dann vielleicht nicht einverstanden ist, es regt zum Nachdenken an und nur so wird man gescheiter.
Ich danke dir für diese süßen, netten Worte am Ende. Ich möchte mich vor allem...
Ich meine
schon. Ich sage aber, es ist ja wichtig, dass ja auch mal nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
Ja, ja.
Also wenn man lebendig ist, gell, kann man auch
gegen den Strom schwimmen. Das war übrigens mal der Schlussspruch meiner Sendung.
Ja,
nur tote Fische. Ja.
Du hast dich eben bedankt. Ich möchte mich auch bei dir bedanken als sehr wachen, kritischen und aufgeweckten Moderator. Und vor allem möchte ich mich bei den Zuhörern bedanken, die sich das schon wieder angetan haben, uns beide 3 Stunden von Anfang bis Ende anzuhören. Also,
ich weiß auch nicht, warum ich das tun, aber ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Ja, genau.
Ich übrigens auch. Also ich wünsche allen einen schönen Abend, ein gesund, gutes neues Jahr und dass es irgendwie werden sich die Selbstreinigungskräfte der Natur und der Gesellschaft schon finden.
Das mit Sicherheit, ja. Das befürchte ich eben. Aber schauen wir mal. Okay, lieber Dominik, vielen Dank für heute. Wir haben ja noch einige Themen und schauen wir mal, wann wir uns das nächste Mal zusammensetzen.
Ruf mich an, ich bin bereit. Inshallah.
Inshallah. Okay, tschüss.
Ciao.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Und wir haben das Thema schon angesprochen, künstliche Intelligenz, und das nächste Mal geht es genau darum. Ich spreche mit Dr. Luca Du über künstliche Intelligenz und Bewusstsein und was zum Beispiel das Modell der pragmatischen Information darüber aussagt oder was man daraus über solche Fragen ableiten kann. Wird sehr spannend, ich weiß auch nicht genau, in welche Richtung das geht. Es gibt so viele Dinge, über die ich eigentlich mit dem Herrn Dr. Lukadu sprechen möchte, der Psychologe und Physiker ist und sich mit Parapsychologie beschäftigt, auch eine großartige Kombination. Da in Freiburg ist er tätig. Mal sehen, aber das Thema künstliche Intelligenz wird auf jeden Fall zur Sprache oder wird sicherlich eines der Hauptthemen sein und das ist ja etwas, das uns sowieso beschäftigt und ich möchte das aus allen möglichen Perspektiven auch betrachten, vor allem auch Perspektiven, die vielleicht sonst nicht so sehr betrachtet werden. Genau, zu hören ist das Ganze dann am 6. Februar 2026. Ja, willkommen im neuen Jahr. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Es hat unglaublich begonnen, muss ich sagen, auch persönlich. Also, puh. Schauen wir mal, wie dieses Jahr weitergeht. Es hat es, glaube ich, in sich. Aber ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal, bis zum 6. Februar. Macht es gut.